ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Zitat: Hast du früher auch mit Spraydosen und Feuerzeug rumhantiert? Das ist eigentlich das Beste. Nächstes Zitat: Eiter ist das Beste. Nächstes Zitat: Wasserrutschen sind eh das Geilste. Nächstes Zitat: Monster Trucks sind das Allergeilste. Da klatscht es, Hanno, aber kein Beifall, ey.
Klassiker im Klatschsegment bei uns, Gear of the Dark, eine Woche später schon wieder da. Simon, wie geht es dir? Schön, dich wiederzusehen, ob der kurzen Zeit auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, mir geht eine, wie soll ich sagen, eine aufregende Woche auf jeden Fall, aber mir geht es gut. Die letzten Tage waren so anstrengend, wie sie auch Spaß gemacht haben. Denn auf der einen Seite war ja Black Friday und auf der anderen Seite sind Noll gerade in Town, mit denen wir ja zwei Touren gefahren sind, Europa letztes Jahr und Westküste USA Anfang diesen Jahres, und wir haben bei unserem Gitarristen Keith quasi Friendsgiving mit denen gefeiert, also schön gefressen und abgehangen. Und dann hatten die einen Off-Day nämlich am Donnerstag, und dann hat Cam von Noll dann auch bei mir gepennt. Und ich habe mit dem noch den halben Tag gestern abgehangen und dann sind wir zu der Show gefahren. Und ja, dazu verliere ich gleich noch ein paar Worte zu der Show, aber erzähl doch du erstmal, was bei dir so geht.
Ja, auch natürlich, ich bin genauso beschäftigt wie du auch. Es ist ja immer, mittlerweile hat es ja auch der Letzte mitgekriegt, Manta neues Release und so, da ist natürlich immer viel Arbeit. Viel mehr Arbeit, als mir das lieb ist. Ich unterschätze das auch immer, weil man denkt ja immer so, jetzt hat man alles aufgenommen, man hat sich ums Artwork gekümmert, man hat Videos gedreht und. Aber die Arbeit hinter den Kulissen ist dann doch immer relativ viel, denn jetzt geht die Interviewphase los und dann... ja, gibt man halt relativ viele Interviews und man muss sich dann immer mit so einem Label muss man immer Bescheid sagen. Du kennst das ja sicher auch, so E-Mail-Interviews sind das Allerschlimmste. Oh. Ich bin mittlerweile so weit, so, ey, wenn, also ich spreche gerne mit den Journalisten, das ist ja auch mein Job, so, ne? Aber nehmt euch bitte die Zeit und ruft mich über Skype oder Zoom oder so an, weil dieses Hinsetzen und stundenlang tippen, ich bin auch so scheiße in lange E-Mails schreiben und so. Dementsprechend ist das relativ viel Arbeit, aber das ist ja Arbeit, die ich mir selber, wie sagt man, aufgehalst habe. Deswegen will ich mich auch in keinster Weise beschweren. Ansonsten ist es arschkalt. Das Wetter spielt verrückt, die Sonne scheint zwar im Hintergrund, aber als ich heute Morgen aufgewacht war, bin, war es 4 Grad. Wollte ich direkt mein Geld zurück. So habe ich mir das nicht vorgestellt.
4 Grad, und, ganz schön krass, ey.
Ganz schön krass, ne? Und ja, eigentlich geht man ja davon aus, dass das hier immer heiß ist. Ist es jetzt aber gerade gar nicht, ne? Irgendwie eigenartig. Der Sommer war schweineheiß, aber ja, eigentlich sollte jetzt noch irgendwie bestes Badewetter sein. Ist es aber nicht.
Ja, das ist natürlich Rest in Peace Hanno, Alter. Also hier sind gestern, beziehungsweise über Nacht heute auch zum ersten Mal so circa 0 Grad gewesen. Und es hat sich jetzt auch schlagartig abgekühlt. Auf jeden Fall ist mir gestern auch aufgefallen, als ich unterwegs war. Aber ja, was willst du machen? Ich habe mal in Florida, hatte ich mal so einen Tag, da habe ich Sandy noch besucht in ihrem alten Haus, bevor ich rübergezogen bin. Und da hatte ich auch mal so einen Schockmoment, wo noch relativ, also es war so frisch, aber ja, wenn ich frisch sage, dann halt so 10, 12 Grad irgendwie tagsüber. Und die Sonne scheint halt, also es war jetzt nicht kalt, ja, so, und
also für dich perfekte Temperatur eigentlich.
Absolut. Und dann bin ich morgens mit den Hunden rausgegangen, so, und schön in kurzer Hose und ärmellosem T-Shirt vor die Tür getreten und auf einmal übelst kalt, und es waren tatsächlich 1 Grad Celsius in Florida. War ich auch ein bisschen schockiert.
Das passiert immer so ein paar Nächte, eigentlich aber immer erst so im Januar oder irgendwie so. Deswegen, wir sind zu früh dran. Ihr habt nicht genug FCKW gesprüht, als ihr eure geilen Frisuren gebaut habt, liebe Leute da draußen. So Ozonloch scheint noch. Gibt's das Ozonloch noch? Das habe ich seit den 90er Jahren nicht mehr gehört, das Ozonloch.
Nee, ich glaube, das haben sie tatsächlich in den Griff bekommen. Erinnerst du dich an die Zeiten, wo es, wie soll ich sagen, Bedrohungssituationen für, Klimabedrohungssituationen für die Welt gab und dann alle gesagt haben, so, okay, ja, na, müssen wir jetzt halt mal was machen, damit die Bedrohungssituation wegfällt. Ist natürlich heute nicht mehr drin, aber was willst du machen?
Ja, wollte ich gerade sagen, also so ein bisschen
nostalgisch.
Ich kann mich noch so... So Worte wie Ozonloch und so hat man damals im Mickey Mouse Heft gelesen und so, dass man da echt mal was machen muss und so. Mhm. Und Ozonloch, ja, keine Ahnung. Und FCKW, das kannte ich halt nur, als man sich die Haare geil gestylt hat. Das war doch das Zeug, was in den Haarspray-Dosen drin war, ne?
Unter anderem, ich weiß nicht, wo es sonst noch drin war, dass es ein Loch in die Ozonschicht gerissen hätte. Oder es ist einfach so, dass sich in den 80ern die Leute so brutal die Haare gestylt haben. Was jetzt das keine
wäre
Überraschung.
Nicht unheard of.
Nee, auf jeden Fall. Wäre jetzt keine Überraschung. Aber daran lag's vielleicht.
Das ist jetzt eine gewagte These, aber ich finde, viele geile Frisuren sind sehr gut gealtert und das war es eigentlich auch wert. Mhm. Also wenn man mich fragt.
Ja, vor allem, wenn sie einen Griff bekommen
haben. Klar, Ozonloch nervt. Ja, genau, ist aber nicht so schlimm. Mal sehen, wann es die nächsten guten Umweltnachrichten gibt. Könnte wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
Auf jeden Fall. Ja, Show gestern wollte ich noch was zu sagen. Ich bin... hatte, wie soll ich sagen, das zweifelhafte Vergnügen, zum Soundcheck schon im Venue zu sein und mir ist sehr schnell aufgefallen, es ist überhaupt was Witziges passiert mit der Tour. Eigentlich sollten Morbid Angel auf der Tour sein und dann haben Morbid Angel kurzfristig abgesagt und wurden stattdessen ersetzt durch I Am Morbid, die andere Morbid Angel Coverband mit David Vincent quasi.
Gibt es ja immer mehr solche Nummern, ne?
Und ehrlich gesagt, also ich sag mal, bei Morbid Angel, ich bin nicht gerade großer David Vincent Fan. Ich laufe da in das Venue rein und sehe diesen Typen mit seinen Schlangenlederboots und seinem Gothic Cowboy Death Metal Outfit und überhaupt so diese ganzen komischen, würdelos gealterten Metaller. Und ehrlich gesagt habe ich gleich so ein bisschen schlechte Laune bekommen. Dann haben die Soundcheck gehabt. Die hatten hier auch ehemaligen Morbid Angel Drummer Pete Sandoval an den Drums. Alter, der Typ sah aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Also wirklich heftig. Also wirklich einfach, wie man sich so richtig abgehalfterte Rockstars vorstellt. Aber man muss halt dazu sagen, die spielen halt in einem Laden, wo 600 Leute oder 500 Leute reinpassen. Also es ist nicht so, wenn man Mick Jagger ist, dann kann man vielleicht wie Mick Jagger oder Keith Richards. Ja, wenn man Keith Richards ist und wie Keith Richards aussieht, ja, meine Güte. Aber wenn man auf diesem Level irgendwie unterwegs ist und auch wie Keith Richards aussieht, dann und vor allem nicht so alt ist wie Keith Richards, dann hat man vielleicht Probleme und dementsprechend extrem schlechtes Drumming. Also wirklich, als jemand, der Morbid Angel ganz geil findet, die Songs im Soundcheck so sloppy und scheiße zu hören, war so richtig von vornherein Dämpfer. Und ich bin dann auch, ich habe dann Noll angeguckt auf der Show, die sehr geil waren und dann noch irgendwie 10 Minuten von dieser Band Fulci, das ist so eine italienische Death-Metal-Band, irgendwas mit Blabla-Horrorfilmen auf der Leinwand. Schnarch, Mucke, belanglos, aber whatever. Ich merke, meine Begeisterung hält sich in Grenzen dafür, irgendwie so ein 6-Band-Death-Metal-Paket zu sehen.
War voll?
Ja, ausverkauft. War der Laden nice. Etwas über Kapazität verkauft. Auch für Noll, die relativ früh spielen mussten um 6, schon der Laden ziemlich voll gewesen, also wirklich so, ich würde sagen, so 2/3 voll und hat mich gefreut für die und die haben echt abgerissen. Das ist halt irgendwie auch, ne, Noll sind ja wirklich blutjunge Typen und ich hab vielleicht einen gewissen Bias, was das angeht, so, aber ich hatte echt das Gefühl, nachdem die fertig waren, so, hier kommt jetzt auch nichts mehr. So, ja, wie oft habe ich Suffocation gesehen, ist das so aufregend wie Noll? Eigentlich nicht. Ja, und es ist halt irgendwie auch geil, wenn du so eine junge Band siehst und danach das Gefühl hast, so, eigentlich war das jetzt das Highlight des Abends hier irgendwie und du kannst jetzt auch reinhauen und musst dir, keine Ahnung, diese I Am Morbid Sloppy Scheiße nicht reinziehen. Alter, auch der Merch von I Am Morbid, ne, halt einfach so verpixelte oder abgeänderte Morbid Angel Designs, weil die halt natürlich nicht die offiziellen Morbid Angel Designs wahrscheinlich legal benutzen dürfen. Also, ja, es ist wirklich würdelos gewesen.
Suffocation, die Story, wir haben ja unsere letzte Show dieses Jahr gespielt mit Suffocation, habe ich das erzählt, im September beim Full Terror Assault Festival. Doch, ich glaube, da habe ich was zu gesagt. Wir haben Full Terror Assault gespielt hier in Illinois und da haben wir mit Suffocation geheadlined und Ich habe das bestimmt erzählt, ich erzähle das jetzt nochmal in kurzer Variante. Das Einzige, ich habe Suffocation auch schon oft gesehen, eigentlich auch eine Band, die geil ist. So.
Auf jeden Fall, aber, an sich eine geile Band.
Ja, wir haben auch schon öfters mit denen gespielt, mit Seattle auch schon mal und so, aber das war ziemlich geil. Wir haben auf der kleinen Bühne gespielt und die haben auf der großen Bühne gespielt und es waren nicht viele Leute auf diesem Festival, also Gott sei Dank haben wir auf der kleinen Bühne gespielt. Und dann kam, als wir fertig waren, eine total aufgeregte, also auch sehr freche Tourmanagerin von Suffocation zum Bühnenrand. Und ich hatte mir halt einfach den, die wollten halt auch so gerade Mic-Stands haben, so, ne? So, also nicht so mit so einem Galgen dran. Und ich hatte mir den halt so selber gebaut, irgendwie aus dem, was ich da gefunden habe, einfach so den Galgen abgeschraubt. Und ich so, give me the stand. Und so, also erstmal, Moment mal, so, ich baue hier gerade ab und ich bin hier auch Musiker, by the way, und nicht irgendwie ein Handlanger von dir. Wer bist du überhaupt? So, ne? Hat die ganze Zeit nur rumgeschrien und so, Alter, und sag so, ey, die machen da jetzt drüben Line-Check so und da ist nicht genug. Hat sich total aufgeregt. Also genauso, wie man sich als Tourmanager nicht benehmen sollte. Das war dann bei uns auch so, wieder unser Tourmanager Till hat dann auch gesagt, so Jungs übrigens genau so nicht. Ne? Nur damit ihr es mal seht als Negativbeispiel. Und dann war da halt auch der Techniker auf der Bühne und die hat da so einen vom Stapel gelassen, hat sich so dermaßen aufgeregt, meinte so, ey, gib mir jetzt die Ständer. Und der Typ hat das die ganze Zeit ignoriert, während sie da im Dreieck sprang und so. Und irgendwann ist er am Bühnenrand gegangen, wo noch alle Leute da waren und dann halt so irgendwie ein paar wollte halt Manta-Autogramme und solche Sachen. Aber waren noch wirklich viele Leute vor der Bühne. Und dann bleibt er auf einmal stehen, guckt die an und fängt so laut an zu schreien, der Typ, das habe ich noch nie gehört, und schreit dir ins Gesicht an und sagt so, Alter, wie redest du mit mir? Wie redest du mit den Leuten hier? Was denkst du, wer du bist? Du kriegst hier jetzt original gar nichts. Auf Wiedersehen.
Nice.
So, und dann musste der Festivalveranstalter ankommen und da so ein bisschen beschwichten so irgendwie, weil das war der PA-Verleiher und der örtliche Techniker. Und er hat einfach gesagt so, Alter, ist mir egal. Und wenn du der Handlanger von Michael Jackson bist, Alter, du kannst einfach kurz herkommen, freundlich Hallo sagen und sagen, was du möchtest. So, jetzt verpiss dich. War eine Lektion in Demut. Sehr interessant auf jeden Fall. Weiß ja auch nicht, ob das die Tourmanagerin oder die Techniker, ich denke mal, es war TM, aber ich weiß es auch nicht, ich will da nichts Falsches sagen, aber die Geschichte war auf jeden Fall Gold wert.
Das Ding ist, was ja, man
so
halt,
viel zu Suffocation.
Weißt du, ich verstehe halt auch nicht dieses Verhalten. Wir sprechen hier von Suffocation halt so. Wir sprechen hier halt eben nicht von Michael Jackson, so, weißt du, ich meine? Generell
leider
ist dieses
nicht. Als Manta mal wieder mit Michael Jackson ja, irgendwie neu gespielt haben.
Mit Jon Bon Jovi, so, ja. Ja, es ist so, ich, keine Ahnung, Egos habe ich auf diesem Level ja schon viele erlebt. Also gerade auf diesem Level, auf diesem, wir spielen vor 600 Leuten als Headliner-Level, aus irgendeinem Grund ist das so ein Sweet Spot der furchtbaren Egos.
Threshold, ja.
Ja, Alter, wo ich mir immer denke, so.
Aber oft finde ich eigentlich noch deutlich drunter. So, es geht eigentlich auch gerne mal noch deutlich drunter.
Ja,
los.
Bei 300, 400 gerne so, aber ich finde, das ist so, ja, bin ich habe ja auch mit ein paar Bands, ich bin ja selbst mal, diese Tour gestern ist diese Devastation on a Nation Tour, die Nightmare 2019 gefahren sind. Ich kenne den ganzen Schmuh und die Stories, die auch neu erzählt haben. Das war wie eine absolute Wiederholung. Also auch mit gefeuerten Tourmanagern und allem, das haben wir alles auf der gleichen Tour auch erlebt.
Es ist aber auch ein Ami-Ding und das weißt du genauso gut wie ich. So, ne? Amis sind da natürlich prädestiniert. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von Leuten, die auch im Manta-Team arbeiten, die gerne auch oder die beruflich Stage-Management bei wirklich richtig, richtig den großen Festivals machen und die meinten so, Alter, mit Amis hast du Probleme, die hast du mit anderen Bands einfach nicht. Das ist so. Die kommen dann da an, spielen um 13.30 Uhr, laden halt diverse Trucks aus, stellen das halt alles in den Weg und dann sagst du, Alter, Leute, ihr spielt hier um 15 Uhr, so, ihr müsst hier ein bisschen Platz machen. No. So, einfach, ja, nee, glaube ich gar nicht. So, ne, weiß wohl nicht, wer hier ist. So, ne, und dann auch so Leute, die sagen dann nicht Hallo, nicht Tschüss und so. Also, es ist schon eine andere Art und Weise. So, weil, also, ja, der liebe Gott ist immer noch Amerikaner, aber das wissen wir ja.
Vielleicht wird es einfach Zeit, dass die Amis auch so viel Kohle bezahlen müssen, um in Europa touren zu dürfen.
So, jetzt wird der Spieß umgedreht. Vielleicht können wir das ja einfach behaupten und so eine Agentur aufmachen und sagen, wir sind so, weißt du, genauso wie ich, also wirklich einen hohen fünfstelligen Betrag haben wir mit Manta schon ausgegeben, irgendwie um unsere Visas zu klären, hier für die USA diverse Male. Und das sind dann ja immer so sogenannte Anwaltskanzleien, die sich auf Künstlervisa spezialisiert haben. Wir machen einfach so eine Firma auf und erzählen einfach den Ami-Act, so ab jetzt braucht ihr sehr, sehr teure Visas da drüben. Und dann kaufen die bei uns und dann machen wir uns einfach so, ja, dann stellen wir halt einfach so Scherz-Diploma aus oder so.
Finde ich gut.
Fände ich geil.
Scherz-Diploma, ja, so. Scherz-Diploma ist genau Scherz. Mein Humor.
Ganz genau. Man kann sich hier in Amerika ja auch für wenige Dollar so Doktortitel von irgendwelchen Scheinuniversitäten kaufen und irgendwie sich zum Pastor seiner eigenen Kirche küren lassen im Internet.
Ja, und dann keine Steuern zahlen.
Ja, selbstverständlich.
Ja, perfekt.
Wir sind natürlich Papst of the Dark, Gear of the Dark. Wir sind natürlich, sind wir eigentlich schon die Pastoren, die Priester unserer eigenen Kirche. So weit kann man doch eigentlich gehen.
Wir sind Papst, wie man damals in Deutschland so schön gesagt hat. Kann man jetzt über Gear of the Dark.
Genauso wie das Ozonloch, Alter. Du haust nur die geilen Dinger rein. Wir sind Papst, Alter. Auch lange nicht gehört.
Ja,
das ist so eine geile Bild-Zeitung-Überschrift. Wir sind Papst.
Genau das, Alter, ja. Aber ja, bei Gear of the Dark sind wir jetzt auch Papst. So haben wir das auch geklärt. Brauchen wir keine Steuern mehr zahlen.
Gear of the Papst, Alter.
So sieht's aus. Ja.
Ansonsten, ja, wilde Woche, hast du ja schon gesagt, war viel los. Wir haben uns ja auch irgendwie, die letzten beiden Folgen gingen ja auch ans Eingemachte. Erst durften wir uns hier den ganzen Kladderadatsch über die US-Wahlen einfach mal, das Politbüro Havemann und Klänhardt hat aufgemacht und wir haben hier eine astreine Folge zu dem Thema hingelegt und die letzte Folge hat es ja auch so ein bisschen in sich, hat für viel Gesprächsstoff gesorgt bei euch da draußen über unseren Rant, über Social Media. Da wollen wir eigentlich nochmal so ein paar Takte zu sagen, so, ne? Also darauf hingewiesen wurden wir von diversen Leuten, die geschrieben haben, dass wir das Wichtigste eigentlich überhaupt nicht beleuchtet hätten. Und da habt ihr natürlich nicht ganz Unrecht. Es geht natürlich so nicht nur darum, um die Leute, die posten und um die Künstler, die posten und Social Media nutzen, um sich selber darzustellen, sondern es geht natürlich auch um allgemein den Habitus, um die Kommentarspalten und um den Umgang miteinander da draußen.
Mhm. Ja, das ist natürlich recht, ja. Da sind wir gar nicht so drauf eingegangen, aber der Ton im Internet ist ganz schön rau auf jeden Fall. So viel kann man sagen. Und diese Diskussionskultur ist halt echt völlig verkümmert so, ne? Das ist alles sehr, sehr aggro. Ich merke, was ich oft sehe, ist, dass die Leute eigentlich nicht miteinander kommunizieren, sondern sich gegenseitig irgendwie anbrüllen und auch keiner diesen, was du sehr selten siehst im Internet in solchen Kommentarspalten, ist jemand, der mal sagt so, ah, okay, ja, dann lag ich falsch. Kein Problem.
Ich weiß genau, was du meinst, so von wegen Ad so und so, alles klar, I got your point, point taken, so auf den.
Genau.
Es ist wirklich so und es liegt ja wahrscheinlich daran, jetzt kommt natürlich wieder meine Bauernmentalität oder vielleicht sehe ich das auch einfach zu vereinfacht, aber das muss ja eigentlich daran liegen, dass die Leute halt einfach anonym sind und dass jeder einfach alles behaupten kann und die Fresse grenzenlos aufreißen kann, ohne dass es Konsequenzen dafür gibt. Wenn ich zum Beispiel sehe, es kann bei meinen eigenen Musikvideos sein, es kann aber auch bei anderen sein, es gibt Leute, die einfach, wenn man das dann manchmal so verfolgt, so Hate-Kommentare, einfach nur um jemanden vor den Karren zu scheißen. Geschenkt. Damit kann ich umgehen. So, weißt du, wenn du die Zeit nimmst und bei Band XY irgendwelche einfach nur so irgendwelchen negativen, was nicht irgendwie fundiert ist, schreibst, dann ist das deine Zeit und deine Nerven so, Alter, geschenkt, verreck dran. Ist mir egal. Aber wenn man dann der Sache so, man klickt dann da drauf, das sind dann Leute, zum Beispiel bei YouTube ist das ja ganz extrem so, ne? Das sind dann auch Leute, die followen niemanden. Das ist so, das sind dann halt so, wie sagt man, so null, so
Ghost-Accounts irgendwie so, ja.
Ghost-Accounts gefühlt, so, weißt du? Und da darf man sich natürlich auch nichts draus machen, aber es ist schon sehr, sehr interessant, wie die Leute miteinander umgehen. Und ich habe neulich, man kann ja von dem Podcast halten, was man will hier. Wie heißt der? Markus Lanz und Precht und so. Aber da hat dieser Prechtvogel was sehr, sehr Interessantes gesagt und meinte so, dass das mehr oder weniger mittlerweile eigentlich bewiesen ist, dass das eine ganz bestimmte Charakterstruktur ist, was für Leute Negativkommentare und dass 9 von 10 Kommentaren im Internet eigentlich gefühlt unterm Strich auch Negativkommentare sind. Und die Psychologie dahinter ist halt einfach, dass man einfach es machen kann. Und dass es oftmals gar nichts damit zu tun hat, was man kommentiert, sondern einfach seinen eigenen Frust loszuwerden. Weil es gibt ja keine Konsequenzen. Du kannst ja einfach schreiben, was du willst, worüber du willst, an wen gerichtet du willst und du musst keine Konsequenzen fürchten, in keiner Art und Weise. Und wie die Leute miteinander umgehen, ist halt auch total krass. Also es ist deswegen danke für den Hinweis, das wisst ihr natürlich alle selber, aber ja, das ist wahrscheinlich mehr als nur die Kirsche auf der scheiße Torte, sondern halt eigentlich das krasseste Gewürz von allem. Dieser unglaubliche Hass, egal was im Internet gepostet wird, darunter sammelt sich dann immer das Konglomerat an schlechter Laune.
Ja, das kann man wohl sagen. Witzigerweise, ein paar Tage nachdem wir diese Folge rausgebracht haben, muss man natürlich sagen, etwas ironisches Timing kam auf dem Manta, Instagram war es, oder? Ein
Instagram und Facebook auch, ja.
Genau,
ja,
ein Reel zum, zum Musikvideodreh zu eurem ersten Musikvideo.
Von der ersten Single.
Genau, von der ersten Single.
Ganz genau.
Und
da wurde natürlich auch nicht damit gespart. einem das natürlich so auszulegen, so, ja, aber Hanno, du hast ja gesagt, dass du das doof findest. Ja, Moment mal. Ich habe in erster Linie gesagt, dass ich Teil des Problems bin. Mhm. Und ich habe in erster Linie gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn es weniger absolut sinnlosen Null-Inhalt geben würde im Internet. Ich kann aber natürlich verstehen, warum Leute von ihrer Band oder von einer Band, die sie gut finden, sich ein dreiminütiges Making-of oder einen geilen Studio-Report oder so angucken. Ey, nicht, dass wir uns falsch verstehen, das mache ich bis zum gewissen Grad auch. Was aber das Allerwichtigste ist, es ist nicht so, dass Erinsch und ich uns da hinsetzen und diese Videos schneiden, da muss ich jetzt vielleicht auch viele enttäuschen, sondern das macht eine Plattenfirma, in diesem Falle Metal Blade, und die erstellen das denn, damit das hochgeladen wird. So, ne? Einfach um Content zu generieren in Bezug auf ein neues Plattenrelease. Das ist halt einfach so, das ist Teil des Spiels. Und du hast es neulich so schön gesagt, so man kann auch durchaus Sachen scheiße finden und trotzdem leider sich nicht ganz davon loslösen. Und das habe ich ja auch in der Folge angesprochen. Ich habe noch keine Lösung dafür, wie in Zukunft damit umzugehen ist. Nur weil ich irgendwie weniger sinnlosen, leeren Schrott-Content haben will, heißt es ja nicht, dass ich gänzlich dagegen bin, irgendwie, dass Bands sich Mühe geben. Wenn die Plattenfirma ein Kamerateam schickt, während wir ein Video drehen, um solches Material zu sammeln, dann ist das cool und dann finde ich das auch legitim, dann sollen die das machen und dann wird das gepostet. So, ich persönlich würde nur diesen Schritt nicht gehen, denn es ist ja ihre Plattenfirma. Das Album ist in dem Moment ihr Produkt und sie wollen es verkaufen, fair enough. Und zur Transparenz vielleicht auch einfach nochmal. Also in unserem Fall ist das schon sehr so, bin ich ganz ehrlich, weil Erich und ich da halt einfach auch so weit weg sind, irgendwelche Social Media Wizards zu sein, dass uns Leute, die einen Plan davon haben, wie sowas funktioniert oder funktionieren sollte oder die gerne möchten, dass es funktioniert und sehr klar sagen, hey, jetzt setzt euch da mal so hin und sagt mal das und das. So, da bin ich ganz ehrlich. Also das sind so Sachen, die würden uns jetzt nicht so einfallen. Allerdings ist es auch so, ey, wir sind ja nicht umsonst bei einer großen Plattenfirma, sondern wir wollen Platten verkaufen und wollen volle Konzerte spielen. Hast du nicht gesehen? Und ich finde das auch, das ist mein Beruf. Und ich persönlich würde mich das jetzt nicht, also das ist nicht unsere Lieblingssache, so, also das kann man ganz klar sagen. Trotzdem ist es anstrengender, jetzt der Plattenfirma, die natürlich auch viel Risiko eingeht, ne, das kostet alles wahnsinnig viel Geld, so eine Platte rauszubringen und so, ne, und dann, wenn du denn da sitzt, also du machst es ja für dich selber nicht einfach, nee, das mache ich nicht, das mache ich übrigens auch nicht. Ich glaube, ich würde uns damit als Band nicht unbedingt einen Gefallen tun, zumindest nicht in der Situation, wo wir gerade sind. Also ich glaube, würden wir da gar nicht sagen oder würden wir sagen, ey, das kommt für uns partout nicht in Frage, obwohl wir das, Klammer auf, Klammer zu, auch echt ungeil finden und das nicht unser Lieblingsding ist. Wir machen das überhaupt nicht. Ja, dann müssen wir halt irgendwie, was weiß ich, bei Zeckenzüchter Records unterschreiben und halt wirklich nur noch Tapes rausbringen und jenseits von Social Media halt einfach nur noch 50 Kassetten verkaufen. Da spricht überhaupt nichts gegen. Das ist total geil und es ist auch real as fuck, aber halt momentan nicht gerade unsere Situation. Und dazu muss man auch noch sagen, dass viele dieser Videos, die jetzt natürlich irgendwie so aufpoppen, im Zuge einer Album-VÖ, ist vielleicht auch interessant zu wissen, ey, das sind keine spontanen Sachen, die wir jetzt machen, sondern diese Dinger sind Monate alt. Ne? Also nur nochmal, um da so ein bisschen Kontext zu geben, ey, wenn du eine Platte rausbringst, dann hast du oft ein Jahr vorher oder ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr schon den Release-Termin. Ein halbes Jahr vorher kommst du zusammen, um Videos zu drehen, im besten Fall spätestens, und sogenannte Social-Media-Tools. Das ist halt alles komplett durchgetimt, durchgetaktet und vor allen Dingen durchstrukturiert. Und dann, ich kann nicht immer alles bestimmen. Das funktioniert in diesem Apparat einfach so nicht. Und das ist dann halt auch einfach mir zu anstrengend, mir entweder alles selber auszudenken oder zu sagen, nee, das mache ich nicht. Alter, ich schreibe die Songs, Erich und ich schreiben die Songs, wir machen Musik, wir nehmen die geil auf, das machen wir auch alles größtenteils selber. Dann denken wir uns T-Shirt-Designs aus und wir spielen nach besten Fall geile Konzerte, im besten Fall. Aber der ganze Business-Kram, ey, Ich, weißt du, es gibt, da sind halt auch einfach irgendwo Grenzen des Machbaren. Und wenn dann einer sagt, Alter, nimm mal so ein Video auf, ich habe mir da was bei gedacht, dann ist es manchmal einfacher, das einfach zu machen, als so ein Fass aufzumachen. Aber ich, nochmal, ich sehe mich als Teil des Problems.
Selbst wenn, hier muss man vielleicht auch mal eine Lanze brechen, selbst wenn es so wäre, dass ihr das selbst gemacht hättet, weil ihr wisst, in Anführungszeichen, dass das quasi erwartet wird und dass die Leute das auch wollen, heißt es ja nicht trotzdem, dass einem das keinen Spaß macht. Alter, wie viele von euch da draußen gehen jeden Tag in einen Job, der ihnen keinen Spaß machen so? Das ist ein kleines bisschen kein Spaß machen in deinem Joballtag, weißt du, wie ich meine, den du dann in Kauf
Fair
nimmst.
Fair enough, so. Guter Punkt. Ja. Es gibt so viele Sachen, die an der Band geil sind, zum Beispiel im Studio aufnehmen oder so. Das ist, was mir gefällt. Und ja, mit ganz großem Abstand ist diese Außenkommunikation, Social Media und so und Content schaffen und so, das ist für mich das Allerbeschissenste. Das macht mir am allerwenigsten Spaß. Trotzdem ist es so, dass ich deswegen nicht das Gefühl habe, ich hätte meinen Job verfehlt.
Ja.
Aber einem wird dann sehr schnell vorgeworfen, ja, aber du hast ja gesagt, dass du das doof findest. Ich habe einfach gesagt, vielleicht habe ich mich da auch einfach zu umständlich oder falsch ausgedrückt, aber mir geht es einfach darum, dass ich mich freuen würde, wenn sowohl Konsumenten als auch die Künstlerinnen und Künstler selber etwas auf die Bremse treten würden. Und ich meine, wir machen ja solche Videos oder so ein Making-of oder so. Das gibt es ja bei uns im Vergleich sehr, sehr selten. Mhm. So bei Nightmare ganz genauso. Und es würde mir einfach besser gefallen, wenn das ganze Ding nicht so eine wahnsinnige Wegwerfgesellschaft ist, sondern wenn dann so Sachen gepostet werden, wenn Content geschaffen wird, dass das halt irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß hat. Und natürlich ist ein Studio-Report, wenn ich sehe, Alter, was benutzt die Band für Amps? Wie ist der Typ in Action, wenn der gerade seine Vocals einsingt und so? Natürlich bin ich mir dessen Wert bewusst. Deswegen, fair enough, es reicht jetzt vielleicht auch alles zu dem Thema. Es zeigt aber am Ende des Tages vielleicht, dass ich auch nicht ganz Unrecht hat, denn egal, was man sagt, man wartet darauf, dass es einem selber wieder, weil man hat ja was Falsches gesagt im Vergleich so und es wird einem dann ausgelegt, so von wegen, als würde man sich widersprechen. Weißt du, wie hast du das neulich so schön genannt?
Ja, Gacha-Mentalität. Ja, das ist so.
Man wartet darauf, dass Künstler XY irgendwas Widersprüchliches macht und dann so, ja, in your face, hab ich dich.
Mhm. Und der und ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, welche diebische Freude man daraus zieht. Ja, keine Ahnung. Es ist mühselig.
Es ist auch mühselig, das verstehen zu wollen. Ja. Denn ey, nochmal, ich hab euch alle gern, wir haben euch alle gern. Aber am allerliebsten mache ich mit euch Shake Hands und trinke ein Bier und sehe einfach alle Menschen einfach in Person. Bei einer Show oder im Plattenladen oder beim Fußball oder in der Kneipe. Ist mir alles egal. Ich würde mir einfach nur wünschen, wenn die Leute einfach so im Internet einfach ein bisschen mehr durch die Nase atmen. Das wäre einfach total geil. Ich freue mich natürlich aber auch, und das mag man mir jetzt auch negativ auslegen, hey, wenn du irgendwie Content so scheiße findest und hast den nicht gesehen, nein, ich freue mich trotzdem über geile Kommentare. Und das tut natürlich auch jeder Musiker. So, weißt du, ich freue mich darüber, wenn den Leuten irgendwie eine neue Platte gefällt oder ein Video gefällt oder sonst was. So, man muss halt einfach so damit auch umgehen können, dass wenn man irgendwas in die Welt rauspackt, dass dann halt auch Leute abkotzen und denen das nicht gefällt. Und das ist für mich persönlich auch das kleinste Problem. Dass Leute dann so, wie gesagt, ey, haters gonna hate, so ist es halt.
So ist das, ja. Naja, Hanno, lass uns mal zu erfreulicheren Dingen kommen, wie zum Beispiel unserer Bierkasse, in der es geklingelt hat.
Sehr geil, endlich wieder normale Leute, das echte Leben. Und wie Sensationsreporter berichten wir natürlich aus erster Reihe, aus dem echten Leben unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Simon, hau in die Tasten.
Unter paypal.me/gearofthedark, das ist paypal.me/gearofthedark, haben gespendet in unsere Bierkasse. Werner hat geschrieben, er war neulich auf der Abschiedstournee von Sum 41, ganz großartig. Ich tippe für euch, fallen die in die Kategorie Bad Religion.
Ganz anders für mich. Mhm. Für mich war Sum 41, das ist so für mich immer einfach so, wie war Anfang der 2000er Pop-Punk gewesen und das wurde auch nie, die waren ja auch echt noch sehr, sehr jung, als die an die Oberfläche kam, diese Band. Ich finde das jetzt nicht geil oder so, aber als ich selber irgendwie so 19, 20 war, habe ich sehr, sehr verstanden, warum man das als junger Mensch gut finden würde und das war irgendwie für mich immer ein Spiel mit offenen Karten und das ist es bis heute. Und nochmal, ich glaube, die hatten nie sich sonderlich ernst genommen, eine Band wie Sum 41. Das ist halt einfach eine große Mainstream-Rockband. Das hat für mich mit Punk nichts zu tun. Bad Religion, nochmal, absoluter Respekt für diese Band und für die Musiker, die dahinter stehen und auch für die Mission dieser Band und für die Texte dieser Band. Und hast du nicht gesehen? Finde ich vom Sound leider einfach scheiße. Das wird sich auch nichts ändern. Deswegen, aber für mich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, was so also Authentizität ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber was so den Ansatz und den Auftrag der Bands betrifft, also das kann man sehr, sehr schlecht vergleichen, finde ich. Lieber Werner, aber schön, dass es dir gefallen hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte schon immer einen Softspot für diesen Fat Lip Song. Hatte auch ein cooles Video, als es rauskam. Ich war auch noch relativ jung. Ich weiß noch, das Video hat mich ziemlich imponiert. Irgendwie so diese vorm 7-Eleven oder so, oder auf dem 7-Eleven-Parkplatz, diese übelste Party und Skatepark und keine Ahnung, gut.
Wie das eigene Leben leider null aussah.
Genau, ne? Also, so wie man sich das Leben vorgestellt hätte mit seinen...
In Amerika.
Ja, ja, genau. Oder Kanada in dem Fall. Wusste ich damals aber nicht. Ich dachte auch, das wären Amis. Aber ja, auch ein guter Chorus. Der Song hat einen sehr guten Chorus, kann man einfach nichts sagen.
Ja, ja, also Songwriter waren die natürlich extra, der Extraklasse. Also wirklich astreine. Ich wünschte mir, so mancher beschissener Green Day Song wäre eigentlich ein Sum 41 Song gewesen. So, also beziehungsweise, also ich finde viele Sum 41 Songs so rein von der Catchigkeit, von der Hook besser als Green Day. So, ne?
Die Band hat auch mal so eine metallischere Phase gehabt, habe ich irgendwie mal gehört.
Ja, da hat der Gitarrist natürlich auch mal ganz, ganz True Maiden Shirt angehabt, erinnere ich mich auch im Video und so.
Okay, ja.
Man kann sie mir aber nicht absprechen. Oft ist es ja auch so, Alter, wenn du 18, 19, 20 Jahre alt bist und du gründest so eine Band und das ist halt so schmissiger Pop-Punk und auf einmal kommt dann ein Major-Label und peitscht das durch die Welt und das wird ein riesiger Erfolg, dann entgleitet dir das eigene Schaffen ja ganz, ganz schnell. Und da musst du schon echt ein abgewichster Typ sein, wenn du sagst, ja, nee, Geld und Touren und der Ruhm interessiert mich nicht. Also ich kann das schon verstehen und ich hätte es wahrscheinlich mit 19, 20 kein Stück anders gemacht, als es in voller Fahrt mitzunehmen, das ganze Ding. Interessant auch, der Sänger, ja, Ehemann von meinem Lieblings-Pop-Punk-Act Avril Lavigne, auch Kanadierin, wenn ich mich nicht täusche, gewesen. Mhm. Die hat aber auch einen super Geschmack, weil ich glaube, der Sänger von Nickelback und der Sänger von Sum 41 war ihr Beuteschema. Mhm. Wenn du die beiden klonst, ja, oder zusammen zu einem Mann machst, den Sänger von Sum 41 und den Sänger von Nickelback, hast du den perfekten Mann erschaffen. Oh man.
Autsch, ja. Also Fazit, Sum 41 offensichtlich kein Hass von Gear of the Dark. Was soll man sagen? Gegen den...
Ja, gibt da auch mal, nicht
ja,
immer nur Hass.
Genau, gegen Leute. Den Hass im Internet, Alter, ja. Gear so. Of the Dark gegen den Hass im Internet.
Im Internet. Wir machen demnächst Patches oder Aufkleber.
Genau.
Gegen den Hass im Internet. Das ist eine Kampagne von uns jetzt.
Genau. Jens Spinne, wie würdet ihr, in Klammern, wenn ihr bei Null anfangen würdet, eine neue Band an den Start bringen? Was wäre die Vorgehensweise? Was würdet ihr einer Anfängerkapelle raten? Außer natürlich Schleichwerbung bei guten Podcasts zu machen. LG... Was für liebe Grüße steht, Helle.
Simon, möchtest du zuerst?
Ja, ich möchte zuerst. Mein Vorschlag wäre, was tut man als erstes? Man sollte sich einfach viel Zeit damit nehmen, zu versuchen, seinen eigenen Sound zu finden und dann ein richtiger Believer sein in das, was man da tut. Und dann ist die Herausforderung, das mit der Welt irgendwie zu teilen, aber keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal so hippie-mäßig, ich finde, wenn man so ein richtiger Believer ist in das, was man tut, dann hat man die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden findet, der das irgendwie fühlt, die ist schon da so. Also einfach, keine Ahnung, einfach sein Ding durchziehen, knallhart, beinhart, 100% Überzeugungstäter sein, alles andere, was ihr auf Social Media machen sollt und bla bla bla, Alter, frag mich nicht.
Ja, frag mich auch nicht, insbesondere nach diesen letzten Themen jetzt so. aber ich gebe dir recht, ich würde sogar noch radikaler ausdrücken, absolute Ignoranz. Macht einfach nur wirklich komplett euer Ding. Und ihr müsst einfach auch die größten Fans von eurem eigenen Schaffen sein. Und ihr müsst eure eigene kleine Mikro-Szene sein. Wenn ihr 4 Leute, 5 Leute, 3 Leute in der Band seid, ihr müsst wirklich für das brennen, was ihr macht. Und ihr müsst, also manche Bands sagen das und viele Leute finden das arrogant. Ich finde, es macht total Sinn, sagen so, Alter, wir machen genau die Musik, die wir machen wollen, weil wir genau die Musik selber vermissen oder am allergeilsten finden. Und das sollte genau der Antrieb sein. Macht exakt die Musik, die ihr hören wollt. Und leider gehört dazu auch, wenn ihr so eine Ahnung habt, dass eure Musik vielleicht scheiße ist, dann ist da wahrscheinlich was dran. Denn wenn ihr selber nicht überzeugt seid von dem, was ihr macht, wie soll dann jemand anders überzeugt sein? Ihr müsst halt mit vollem Stolz so einfach sagen, Alter, das ist meine Band und das knallt. Und es ist ganz egal, was das für eine Musikrichtung ist, was das für ein Sound ist, wie die Besetzung ist. Es muss einfach ab. Und es ist ja letztendlich okay, wenn man damit rangeht, von wegen, ich möchte jetzt Welterfolg haben und damit Geld verdienen, ist das natürlich ein anderes Ding, dann bist du eh verloren. Aber wenn du damit rangehst und sagst so, Alter, ich möchte einfach stolz darauf sein, was ich mache, dann ist es am Ende des Tages auch egal, ob du Konzerte vor 2, 20, 200 oder 2000 spielst, weil es immer ballern wird, wenn du auf die Bühne gehst mit vollem Einsatz und das richtig, richtig selber gut findest, was du machst.
Jo, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter, oder? Mit Maurizio.
Bitte.
Maurizio Guolo. Habe die...
Oha. Oha, sagte ich. Sexy Name.
Ja, bellissima. Habe die Ehre, ihr beiden Ackerfurchen, aka Simon Lanz und Hanno Precht. Da kommt er.
Da sind wir. Ja. Für mich, für dich schlimmer als für mich, wie ich finde.
Ja.
Das
ist ja dich, da habe ich echt ins Klo gegriffen, jetzt, ey.
Ja,
danke.
Ja, so ist halt.
Ich nehme es zurück.
Aber gut, ich muss jetzt auch nicht, dieser Prechtvogel muss ich jetzt auch nicht sein, aber er hat schöne Haare.
Ah, ja.
Ein schöner Löwe.
Simon Lanz ist dann eher unbellissima. Unbellissima.
Wie hat er mich genannt? Hanno Precht.
Hanno Precht, also, okay. Ja. Er schreibt weiter, thanks for that und mille grazie. Ihr sprecht mir aus der Seele. Lebe geht weiter, hat schon Steppi gesagt und ich hoffe, er hatte recht. Bis baldo und danke für euren geilen Scheiß. Merci, merci DC, euer Mauri.
Ja, lieber Mauri, du bekommst für heute unseren Nettigkeit im Internet Award. Sowas, weißt du, da bricht man sich doch keinen Zacken aus der Krone. Ihr könnt natürlich auch immer gerne Kritik äußern, aber so, weißt du, den möchte ich jetzt direkt in den Arm nehmen, den Mauritz oder Maurizio. Und guter Typ.
Ja, René Kinzel.
Außer für die Landsbeleidigung natürlich.
Ja, natürlich, da ist Schluss. René Kinzel, moin Hanno, habe mir gerade das 1759er habe mir gerade als 1759er das Halsgericht auf YouTube reingezogen. Geiles Stück, anbei ein paar Groschen, damit ihr euch beim nächsten Dreh auch Shirts leisten könnt. Wir sehen uns beim Gig in München. Ticket ist bereits gesichert. See ya und Grüße an alle, die noch nicht gegrüßt wurden.
Ja, bedanke ich mich. Danke für den Support. Ja, freue mich auf München. Wir sehen uns dort. Danke für die Blumen.
Klär mich auf, was ein 1759er ist.
Ich glaube, damit er meint, er hat als 1759. Viewer dieses Video geguckt. Also ganz am Anfang war er dabei, dass er einer der ersten paar Tausend war, die dieses Video gesehen haben. Das Video ändert sich ja jedes Mal, umso mehr das geguckt wird,
so,
umso schlechter.
Funktioniert das, okay.
Das weißt ja, wie das Internet funktioniert.
Nee, ich hab keine
Damals
Ahnung.
War es noch geil, Alter, als ich noch Nummer 1759 war, aber heutzutage kannst du dir das echt nicht mehr geben.
Nee, auf jeden Fall. Robin, und wieder einmal möchte ich einen Bremer Philosophen zitieren, einfach weil es so schön ist. Zitat, hast du früher auch mit Spraydosen und Feuerzeug rumhantiert? Das ist eigentlich das Beste. Nächstes Zitat, Eiter ist das Beste. Nächstes Zitat, Wasserrutschen sind eh das Geilste. Nächstes Zitat, Monster Trucks sind das Allergeilste.
Oh, ich habe so eine Ahnung.
Nächstes Zitat, Scherzartikel sind mir das sind mit das Beste, was es gibt. Und Indoor-Flaschenhagel ist das Geilste.
Okay, ich glaube, das sind Sachen, die ich wirklich mal irgendwann gesagt habe. Und weißt du was? Ich stehe zu all diesen Aussagen zu 100%.
Was fehlt, ist irgendwas
Indoor
mit Kleber.
Indoor-Flaschenhagel ist so eine dermaßen Freude, Alter. So Flaschen, am besten in so einer Spelunke, so ein Bunker-Underground-Gig oder so in so einem Flaschen an die Wand schleudern und sie zersplittern in tausend Teile. Es ist so ein schönes Gefühl. Oder aber auch einfach so, in so einem Supermarkt oder so. Kleber fehlt natürlich, Alter, gerade neulich wieder sehr, sehr, sehr viel Zeit. In South Carolina war ich in der Kleberabteilung bei Walmart und war total geschockt, wie gut sortiert die Kleberabteilung in South Carolina bei Walmart ist. Grüße und Respekt gehen raus. Walmart, South Carolina, Chester County. Und wenn ihr richtig, also Kleber-Requests noch und nöcher, könnt ihr alles holen. Da ist der ganz geile Scheiß dabei. Und ansonsten, die anderen Sachen stimmen natürlich auch. Monster Trucks gehen immer. Und ja, mit Haarspray-Dosen und Feuerzeug. Da hatten wir das Thema doch gleich. Mhm. FCKW, es brennt auch so schön.
Ja.
Nicht nur Loch in die Ozonschicht, sondern
mit
sieht
Flammen.
Auch geil aus.
Pyro-Loch in die Ozonschicht. Flames, so geht's nämlich.
Ja.
Weiter geht's mit Charlie Lunch. Hello, ich verkneife mir die obligatorischen Aal- und Salzgericht-Witze und wünsche mir auf diesem Wege zu Weihnachten Simons December Vinyl Worship Challenge zurück. Ich war immer ein braver Bub und habe immer mein Bier ausgetrunken. Liebe Grüße, ihr Penner. Ja, hat mich schon jemand gefragt.
Simon, mehr Content.
Ja, ich muss unbedingt mehr Content machen, Alter. Meine Content-Abteilung an und frag, ob noch Kapazität für December Vinyl Worship ist. Ist ja doof.
Die sagt, du sollst mal wieder zum Essen vorbeikommen.
Ich sehe gerade, ich habe jetzt mal auf den Kalender geklickt. Ist ja doof, Dezember ist morgen, Alter. Ich weiß nicht, ob ich da noch zukomme. Hab meine Zweifel. Danke. Für den Kommentar. Meine Frau hat mich auch schon gefragt, ob ich es mal wieder mache. Und auch andere haben mich schon gefragt. Und dann habe ich laut geächtzt. Vielleicht mache ich es nächstes Jahr, wenn ich nicht am 30. November darauf hingewiesen werde.
Fair enough.
Genau. Janek, ja. Hi, ich muss meine Frage auf diesem Weg stellen, da ich kein Social Media habe. Hanno, Headline Manta, die Deutschland-Dates oder Quellertag? Grüße, Janek.
Es ist eine sogenannte Co-Headliner-Tour. Das bedeutet, beide Bands spielen jeden Abend zwei volle Sets und es sind ja, glaube ich, nur vier deutsche Dates. Und bei zwei dieser deutschen Dates spielen Manta als letztes und bei zwei dieser deutschen Dates spielen Quellertag als letztes. Hat beides für mich Vor- und Nachteile. Gehe immer gerne früh ins Bett. Dementsprechend, also eigentlich für mich ist es Win-Win. Für mich ist es eigentlich völlig gleich. Also vor allem, wir haben ja auch noch einen Support dabei. In der Mitte zu spielen ist eigentlich auch ganz geil. Aber ja, beide Bands spielen volle Sets, was also eine Stunde ist oder so wahrscheinlich in dem Paket.
Und Opener ist auch eigentlich ganz geil, weil dann kannst du früh Schluss machen, was essen gehen. Ja, eigentlich ist alles geil.
Also auf der Meshuggah-Tour muss man wirklich sagen, das sind ja sehr, sehr dedicated Fans, als wir jetzt im Frühjahr die Meshuggah-Tour, die Euro-Tour gespielt haben. Da war der Opener-Slot wirklich geil. Da sind wir ja immer, ja so, also um 19 Uhr oder so 19.30 Uhr oder so auf der Bühne und auch mal um 18.45 Uhr oder so. Ja gut, das war nur einmal, aber trotzdem war immer eigentlich überall volles Haus und total angenehm, Alter. Um 20 Uhr habe ich gegessen und geduscht und lag lesend im Tourbus. Herrlich.
Ja, nice. Siehst du? Ist doch. Also alles ist geil. Zuletzt, ist es der letzte? Ja, Noah Schuh. Moin, ihr Gesichtsbaracken. Könnt ihr mir bitte erklären, wie man ein ordentliches Erdloch raucht? Frage für einen Freund.
Ja, Simon, dann hau meine Tasten.
Um ein ordentliches Erdloch zu rauchen, muss man 7-mal in die Hände klatschen, sich 5-mal um die eigene Achse drehen und dann im rechten Nasenloch bohren.
Also ein Erdloch rauchen ist eigentlich kein Raketenwerk. So, du musst halt, kurz a Story vorweg. Ich war mal auf einer Party, Alter. Und da ist man reingekommen ins Badezimmer zum Pissen, dann guckt man sich um und da haben sich absolut ultra geile Typen die Mühe gemacht, aus dem Garten die ganze Badewanne voll mit Sand und Erde zu füllen, damit man schön Erdloch schmauchen konnte in dem Badezimmer. Einfach schön. Ey, du machst halt einfach einen Tunnel, das ist das Prinzip, du machst irgendwie so einen schönen Tunnel irgendwie in die Erde rein und dadurch wird der Rauch gekühlt. So habe ich das immer verstanden. Aber das eine Mal oder so, wo ich ein Erdloch gerissen habe, war ich halt aber auch schon so dermaßen besoffen. Das ist genauso wie so Eimer rauchen. Ich habe nur einmal in meinem Leben einen Eimer gezogen und das war Stil echt mit einer abgesickten 1,5 Liter Cola-Flasche in einem See, stehend. Dementsprechend frag mich jetzt bitte nicht nach Details. Ich bin kein Wissenschaftler, sondern Kiffer gewesen.
Ja, verstehe. Naja, wie dem auch sei, paypal.me/gearofthedark, falls ihr noch mehr Fragen stellen wollt darüber, wie man was raucht.
Crack. Aber ich finde gerade so, ich habe jetzt gerade mal das ins Internet reingekloppt. Mhm. Also du findest ziemlich viele Anleitungen und natürlich auch ganz viele Foren. Ich sehe hier ein absolutes King-Video, wo jemand gerade ein Erdloch raucht mit einer abgeschlagenen Wasserflasche. So. Also wirklich, es gibt sehr, sehr viel guten Content. Da schreibt einer im Cannabis-Anbauen-Forum, Eimer, Bong, Wasserpfeife, klassische Flötze, ist ja alles bekannt. War ganz erstaunt, als es auf einmal hieß, komm, wir ballern mal Erde. ist wohl eine Lochstruktur an einem in Erdhang. Ist das eine anerkannte Konsumform? Einfach schön. Und da haut natürlich direkt jemand ein DIY-Video, wie man es macht, drunter und so. Wäre ein Kavum für den Herrn nicht sinnvoller? Kavum habe ich auch diverse Male gezogen, auch richtig schön, Alter. Aber hast du mal einen Kavum geraucht?
Nö.
Also ein Selfmade Kavum war immer richtig geil. So, da hast du auch so eine 1,5 Liter Flasche genommen und hast dann so ziemlich, du weißt ja, wo der Boden von der 1,5 Liter Flasche so richtig hart wird, ne?
Mhm.
So der wo die drauf steht. Den Teil sägst du ab, ja, nimmst den Teil ab, machst du dann ein kleines Loch oben rein und dann packst du entweder ein Chillum rein oder du packst halt einen Spliff, einen Joint einfach oben rein und dann drehst du den Boden umgekehrt rein, sodass das luftdicht abschließt. Und dann ziehst du das Teil, ja, wuchtig gelb, mit einer diebischen Freude, wirklich Eiterpickel, orange, die Sau. Und während du saugst und saugst und saugst, ohne dass du weißt, wann es passiert, zieht dein Kumpel den Boden aus dem Teil raus und du stellst dir diese schöne Stange Rauch ganz tief in den Rachen. Haha, einfach Wahnsinn.
Hm, nee, habe ich nicht gemacht.
Können wir ja mal machen nächstes Mal.
Ja, auf dein Name.
Ja, schön Eimer. Ist gleich am ersten Abend rausgeflogen, weil Gear of the Dark auf ein Name Eimer geraucht
hat. Oder Erdloch
haben.
Vor
oder
der Tür.
Oder noch besser. Ja, oder Erdloch. Oder noch besser, genau, wir gönnen uns so für $40,000 so eine Booth oder so, damit wir da schön Erdloch rauchen können. Mhm. Und haben nur Erde und sonst nichts auszustellen.
Genau. Gear of the Dark, die Erdbooth. Sozusagen. Ja,
ja. Ja, also so viel dazu. Danke, lange nicht dran gedacht. Erdloch rauchen.
Ja, ich auch lange nicht dran gedacht, ja.
Alter, 43 Minuten in oder so und immer noch nicht mit dem Thema angefangen. Eieiei. So geht es. Aber worüber wollen wir heute sprechen, Simon?
Ja, wir wollen heute darüber sprechen, beziehungsweise wir wollen die Frage stellen, sind moderne Mittelproduktionen langweilig?
Und da geht es ja eigentlich so ein bisschen ums Detail schon. Ne? Es geht so ein bisschen um den Sound und nicht im Sinne von um Songwriting oder sonst was. Da kommen wir vielleicht auch noch zu. Aber Simon hatte die reißerische These aufgestellt, dass heute alles gleich klingt. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht hast du sogar recht. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass du A, mehr neue Musik hörst als ich. Und dass du auch ein bisschen mehr das Ohr auf der Straße hast, was so neue Outputs und Releases betrifft. Dass du eher mal in neue Sachen reinhörst, als ich das tue. Das ehrt dich und das soll man auch so machen. Deswegen würde ich dir da einfach mal vertrauen, wenn du diese These in den Raum stellst.
Ja, ich sag mal so, es ist so ein bisschen Jein. Weil man hört ja an dieser, wie soll ich sagen, an dieser gestellten Frage. Ich stelle die Frage ja nicht, weil ich der Meinung bin, dass es nicht so ist, sondern dass alles total geil ist. Sondern ja, dass mich moderne Produktionen, Metal-Produktionen ziemlich langweilen. Von daher, ja, ich höre nicht in so viel Zeug mehr rein, beziehungsweise ich höre immer mal einen Song rein, ich höre eine Single rein und merke sehr sofort so, ah, ja, okay, das klingt halt wie alles. Und es wird wirklich langsam, finde ich, schwierig, Sachen auseinanderzuhalten. Band, also so Produktionen ganz besonders auseinanderzuhalten. Und das betrifft sogar gute Bands so, ja. Also wenn ich an eine moderne Metal-Produktion denke, die von einer Band, zu der ich nichts Schlechtes sagen kann, fällt mir zum Beispiel sowas wie Revocation ein. Ja, letzte Platte fand ich sogar ganz gut. Die habe ich mir tatsächlich auch mal von vorne bis hinten richtig reingezogen, so. Aber das ist halt, und als Gitarrist höre ich natürlich besonders viel auch auf die Gitarren, das ist halt so ein Sound, der klingt nach geboostetem 5150 durch einen Mesa Oversized Cap mit V30ern und einem SM57 Close Mic, so, ja, und das ist so, und ich höre diesen Gitarrensound und denke so, ja, funktioniert, aber nach wie viel Dekaden, in dem das so dieser Goldstandard für moderne oder ja moderneren, extremeren, in Anführungszeichen, Metal ist, wie spannend ist das noch, das zu hören? Oder wie, weißt du, wie ich meine? Und ich habe das Gefühl, dass mich das lang. Was ist denn für dich eine typische Metal-Produktion oder was wäre für dich eine langweilige Metal-Produktion, wenn du an irgendwas denken müsstest?
Eigentlich exakt das, was du gerade beschrieben hast. Wenn ich mir neue Metal-Releases höre bei den 4, 5 verdächtigen großen Labels, die jetzt so neue Sachen raushauen, genau. Auch die etwas kleineren Labels, da kommen dann so alles, was so, also das ist halt einfach so, ja, dass wenn du irgendwie auch nur angehauchten Tech-Death machst zum Beispiel, so, ne, dann gibt es dafür eine ganz bestimmte Soundästhetik. Das muss man aber auch sagen, dass irgendwie der 58.000. Abwasch von einer total norwegischen Black-Metal-Sound halt auch einfach nicht mehr schockt, weil milliardenfach gehört, so, weißt du, und es gibt halt einfach so, dass es so Goldstandards für bestimmte Genres gibt, das finde ich immer erstaunlich, dass sich da Leute immer noch drauf verlassen und das ist bei so Stoner Rock oder so Sludge oder so Mucke leider ganz genauso schlimm, irgendwie fuzzige Mudd-Amps und Orange Stacks und hast du nicht gesehen, es ist so, es ist ja, also ich kann das natürlich verstehen, du produzierst eine Platte und du schreibst Songs. Gerade wenn das jetzt vielleicht auch nicht so mega catchy Dinger sind, die durch so ein Popsong-Format bestechen, sondern halt auch gerade im extremen Segment ist es ja eher oft auch nicht der Fall. Dann willst du natürlich durch besondere Produktionsmoves bestechen und der ist leider immer nur höher, doller, lauter, schneller. Und heutzutage kann jeder laut und doll und fette, wummerige Bässe und so. Und das ist halt einfach kein Meisterwerk mehr. Und mir fehlt, egal in welchem Metal-Subgenre oder überhaupt Heavy-Musik-Genre, fehlen Leute, die wirklich was wagen und so irgendwie mal so rumexperimentieren. Oft frage ich mich auch, wie du gesagt hast, okay, es ist ein 5150 an einem Oversized Mesa Cap mit einem SM57, oft auch gerade in dem Bereich mit dem SM7B, wo wir gerade reinsprechen, benutzt. Vielleicht wissen die Leute es auch einfach nicht besser. Das ist halt auch immer so das Ding. Dass die Leute, ich glaube, du musst einen gewissen Mut entwickeln, dass du sagst so, hey, ich probiere jetzt einfach mal andere Wege aus. Aber grundsätzlich, ja, ich bin zu Tode gelangweilt von modernen Metal-Produktionen. Ich kann es kaum in Worte fassen.
Weißt du, und die eine Sache sind ja moderne Metal-Produktionen, die andere Seite, du hast jetzt schon so ein paar Sachen als Beispiele angeführt, die eigentlich interessant sind. Zum Beispiel, klar, wenn du eine Band hast, die First- oder Second-Wave Black-Metal macht und auf den üblichen Lo-Fi-Sound zurückgreift, Doom und Sludge ganz besonders. Weißt du, der Witz ist, wenn manche von diesen Genres einfach nur mal die Produktion tauschen würden, wie crazy, was für crazy Ergebnisse man da wahrscheinlich schon erzielen könnte. Stell dir,
mega geil.
Alter, stell dir mal bitte eine technische Death-Metal-Band vor, die einfach sagt so, okay, wir spielen jetzt einfach mit fuzzigen Gitarren, so, weißt du, wie ich meine, und ja, Rumpeldrums, genau. So, und der Punkt ist so, klar, das meine ich halt, du hast halt diesen Funktionspunkt und natürlich funktioniert ein getriggertes oder ja, Sample Replacement Drum Kit und eben der 5150 Sound und so weiter und so fort, natürlich funktioniert das ideal für ein gewisses Genre, aber die Frage ist doch trotzdem, ob das nicht irgendwann extrem langweilig wird, wenn sich alles so extrem ähnelt. So. Und gerade
wenn du dann keine Hits hast, dann unterscheidet dich halt gar nichts mehr.
Ja, das stimmt natürlich. Genau, klar. Moderne, extrem. Ja, wie du schon sagst, so Tech Death ist natürlich ein super Beispiel dafür, wo sich die Produktionsästhetik, also die ist mittlerweile absurd, finde ich so. Ja, du hast. Ich sag mal so, was ja auch viel dazu beigetragen hat, würde ich sagen, ist diese ganze Plug-in-Geschichte. So, ne? Auf der einen Seite. Also ich finde, es hat so eine gewisse Ironie, weil die Plugins, die Leute, die angefangen, diese Plugins zu entwickeln, deren Anspruch war ja, wir wollen ein möglichst realistisches Abbild von dem richtigen Instrument. Natürlich klang das gerade am Anfang nicht so realistisch, ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz, das war der Ansatz. Wir wollen realistische Sounds in Drum-Programming-Plugins oder in Gitarren-Amp-Plugins und so weiter und so fort. Und
Beispiel hier auch Drumkit from Hell. Auf einmal klang jahrelang jede Platte nach Drumkit from Hell.
Genau das meine ich halt. Das ist die Ironie irgendwie so. Und der Witz ist, ich habe das Gefühl, ja, diese Plugins sind immer besser geworden. Ja, gerade die Gitarren-Plugins, die sind mittlerweile wirklich enorm gut. Die klingen, also der Anspruch, dass die so realistisch wie möglich wie die Amps klingen sollen, ich finde, da wurden extreme Sprünge gemacht in den letzten Jahren. Aber eigentlich hat die nicht so perfekte und viel artifiziellere Ästhetik der frühen Plugins, finde ich, Studioproduktion beeinflusst. Ja, das ist so, ich höre mehr Studioproduktionen, die so plastisch und extrem, ja, klinisch und nicht so richtig real klingen, die mich daran erinnern, wie die frühen Versionen von Gitarren- und Drum-Programming-Plugins geklungen haben.
Aber das hatte dann wenigstens halt noch einen Charakter. Das ist dann halt, selbst wenn scheiße klingt, trotzdem in dem Sinne gut gealtert, weil es halt einen bestimmten Stil hatte. Das ist wie ein schlecht gedrehter Film, so, weißt du, der auf nicht sonderlich gutem Equipment gedreht wurde und trotzdem irgendwie ein Kultklassiker geworden ist. Als Beispiel muss dann natürlich immer Meshuggah herhalten, irgendwie mit dem Pot, mit dem roten Nierenpot und Drumkit from Hell oder so eine Platte machen. Natürlich ist es so, wenn du das damals schon so, okay, also war ein mutiger Schritt auch vom Sound, ne? Aber das ist, finde ich, dahingehend gut gealtert, weil das halt einfach eine absolut dreiste Radikalität hatte damals.
Die Platte, es ist auch tatsächlich wahrscheinlich meine Lieblings-Meshuggah-Platte. Es geht um die Catch 33. Finde ich tatsächlich auch, dass die im Mix auch wirklich viel rausgeholt haben. Ich habe ja witzigerweise, ich war ja auch sehr früher Line 6 Benutzer. Ich habe den, glaube ich, den gleichen Gitarrenpatch benutzt, den die auch benutzt haben. Und ich habe auch mit Drumkit from Hell Vorproduktion produziert und so weiter und so fort. Also ich weiß auch, wie das Ganze klingt, wenn man nicht ganz so geiler Mixing-Engineers, wie wer auch immer das Meshuggah-Album gemacht hat. Also die haben schon extrem viel auch rausgeholt aus dem Sound. Und das finde ich auch charmant, aber diese Grundästhetik von eigentlich noch nicht so richtig geilen Plugins. Und also ich habe das Gefühl, dass in so Metal-Produktionen und modernen Metal-Produktionen quasi der imperfekte Plugin-Sound auf die Spitze getrieben worden ist. Und jetzt hast du so eine eskalierte Version davon. So, ja, also hör dir mal bitte so Drums auf so einer richtig krass modernen Metal oder so einer Metalcore-Produktion an. Das klingt überhaupt nicht mehr, als wenn du Kessel hörst, die irgendwie eine Resonanz haben, sondern wie verschiedene Attack-Samples, mal mit mehr und mal mit weniger Bass. So, ja.
Es hat immer mehr mit elektronisch produzierter Musiksound-Ästhetik zu tun, als wirklich mit Musik, wo du denkst, Alter, das wurde hier jetzt mit Amps und Caps und richtigen Drumkesseln eingespielt. Und es soll überhaupt kein Rant dagegen sein, dass Leute Plugins benutzen. Gott bewahre, überhaupt nicht. Oder auch programmierte Drums. Am Ende des Tages zählt ja immer nur das Ergebnis und nicht, wie du da hinkommst. Das Problem ist, das Ergebnis ist in diesem Fall, den du ansprichst, halt einfach nicht geil. Das ist das Problem. Aber es hat sich so eine Soundästhetik entwickelt, die gefühlt wirklich gar nichts mehr mit diesem Oldschool-Alter, wir kochen jetzt unser Essen aus richtigen Musikinstrumenten, egal ob als Plugin oder noch was. Es hat sich einfach eine Soundästhetik entwickelt, die immer, immer, immer weiter weggeht von dem Real Deal. Und das ist ja halt auch so krass, ne, wie Bands sich darauf verlassen, hey, wenn wir gut aussehen, wir sind jung und wir spielen, es war ja beim Metalcore auch nicht anders, Das weißt du besser als alle anderen. So, ne, auf einmal ganz klar, selbst wenn heute noch, wenn du so eine Impericon-Tour siehst, die könnten sich halt eigentlich eine Backline beziehungsweise ein Quad Cortex oder Camper dahinstellen für alle Bands. So, ja, weißt absolut. Du, klingen alle mit einem, klingen alle gleich. So, ne, und ich frage mich, ob die Leute halt einfach diesen Weg wählen, weil es ein Sure-Shot ist, weil es die Leute wissen, dass es dafür einen bestehenden Markt gibt und es einen schnellen Weg zu einem vermeintlichen Erfolg gibt, dass man einfach irgendwie in dem Fahrwasser von den Leuten, die das irgendwann mal etabliert haben, mitschwimmen kann. Oder, etwas böse gesagt, ob das halt auch einfach künstlerische Einfältigkeit und fehlende Weitsicht ist. Dass man sagt so, Alter, deine Band könnte vielleicht, unsere Band könnte noch viel, viel besser sein, wenn wir auch nicht nur irgendwie gute Songs schreiben, was die meisten ja auch gar nicht mal unbedingt machen, aber unseren eigenen Sound kochen, unsere eigene, und ich rede jetzt, bevor die Vorwürfe kommen, ich rede nicht davon, das Rad neu zu erfinden, sondern halt einfach mal ein bisschen was wagen.
Genau, einfach nur an der Ästhetik zu schrauben, die Ästhetik zum Teil der Identität zu machen. Und es ist natürlich, ja, wenn man auf das zurückgreift, worauf alle anderen zurückgreifen, irgendwie natürlich schwierig. Und ey, der Witz ist, ja, was ich hier kritisiere, ich bin ja daran zum Teil, oder ich mache mich ja mitschuldig so, ja. Mein Camper-Profil zum Beispiel, was ich seit Jahren spiele mit der Band, ist ein geboosteter 5150 in einen Orange Cap, so, ja. Also, aber weil es halt funktioniert. Ne? Das ist halt so ein, aber ich bin auch gelangweilt von meinem Camper. Das Ding wird zwischen den Touren, kommt es nie mehr aus seinem Case raus. Ich spiele dadurch nicht Gitarre, weil es mich einfach null inspiriert, weil es keinen Spaß mehr macht, so, und obwohl es ein Sound ist, den ich objektiv geil finde, aber oder objektiv gut finde auf jeden Fall, aber es ist trotzdem
passend zu dem, genau, was du auf der Bühne performst.
Genau, aber gleichzeitig hat mich auch das Gefühl mehr und mehr beschlichen, dass das nicht das Ende vom Lied sein kann irgendwie, und ich merke das als Hörer oder als Fan halt auch, dass das quasi langweilig, dass das sehr, sehr langweilig wird. Du hast gerade Metalcore angesprochen, finde ich, ist das allerbeste Beispiel dafür, wie sich etwas extrem verändern kann, denn früher Metalcore irgendwie hatte immer diese Komponente, dass du nie wusstest, wie eine Platte klingt. Ja, also so späte 90er, frühe 2000er, ich habe das schon mehrfach hier in anderen Folgen gesagt, aber Metalcore-Produktionen waren wie russisches Roulette, denn diese Bands hatten nicht die Budgets, um sich die dicken Metal-Studios zu leisten. Es gab keine Infrastruktur für diese Budget, für die, also Bands mit diesem kleinen Budget, und es gab noch keine Plugins und so weiter und so fort. Das heißt, die sind einfach in das lokale Studio gegangen, was die sich leisten konnten, in dem noch nie Metal aufgenommen wurde, ja, wahrscheinlich. Und dann kamen dabei Produktionen raus. Alter, ich habe letztens mal wieder die Self-Titled von Zayo gehört. Die klingt halt aus Versehen nach Industrial, einfach weil die dann irgendwie wahrscheinlich mit einem V-Drum-Kit oder so, einem der ersten V-Drum-Kits, irgendwie die Platte eingespielt haben oder so. Es klingt absurd, aber halt geil dadurch. Du hast halt damals in der Zeit viele, viele Charakterproduktionen gehabt, einfach weil die Bands keine Möglichkeiten hatten, was Solides, Vorbestimmtes quasi aufzunehmen.
Genau, und später ist es dann halt, als es auf einmal eine Erfolgrezeptur gab, war es dann auf einmal einfach zu sagen, Alter, wir gehen auch zu dem Produzenten, weil oft hat ja auch der Produzent Schuld. Und ich sag das mit allem Respekt, Leute, bevor ihr jetzt irgendwie Schnappatmung bekommt, aber es ist genauso Bands, die hier zu Kurt Ballou gehen.
Klar.
In den USA. So, ne? Kurt Ballou hat irgendwann vor 10 Jahren angefangen, einen ganz bestimmten Sound zu kreieren oder vor 15 Jahren. Und deswegen gehen Bands dahin. Und ich finde das auch total super, schockt mich persönlich aber null. Weil es halt einfach irgendwie mir nicht abenteuerlich genug ist.
Es wäre halt was anderes, wenn eine Tech-Death-Band zu Ballou. Also ich meine, man muss dazu sagen, der hat auch schon mal Misery Index und Animosity gemacht und so. Und ehrlich gesagt sind die Produktionen, wo er dann versucht, mehr in diese Richtung zu arbeiten, sind jetzt gar nicht so geil. Ich hätte es viel geiler gefunden, wenn der mit einfach knallhart stumpf seinen Kurt Ballou-Stiefel durchgezogen hätte bei Misery Index. Denn dann wäre daraus 100% eine Charakterproduktion geworden, ohne jegliche Frage. Nichtsdestotrotz, das ist genau das Ding so. Das wäre halt was anderes, wenn das passieren würde.
Genau, das meine ich. Das hat natürlich jetzt null mit Kurt Ballou zu tun, sondern der natürlich ein Master of its Art ist. Aber es hat halt in erster Linie eher mit den Bands zu tun, die da hinkommen und sagen, so wir, die kommen dann an mit einer Platte von Band XY, die Kurt Ballou vor 10 Jahren gemacht hat, wir möchten bitte genauso klingen. Und dann macht er das, weil so ist halt das Business und Geld stinkt nicht. Das, was du aber eben besprochen hast, finde ich sehr, sehr interessant, dass es gerade im Anfang der Jahrtausendwende so im Metalcore-Bereich sehr viele Charakterproduktionen gab. Mhm. In den 80ern übrigens und frühen 90ern genau dasselbe mit Death Metal. Weil Death Metal für viele Studios was komplett Neues waren und gerade auch im skandinavischen Raum und so sind dann halt so junge Musiker, Musikerinnen halt Death Metal Artists halt zu so einem Studio um die Ecke gegangen, im letzten Loch, was sie sich leisten konnten, wo sonst Werbespots oder Top 40 Bands aufgenommen wurden, sagen so, ja, das ist unser Sound. Und dann wurden halt einfach Mikrofone vor die Amps und so geknallt. Ja, Jungs, dann spielt mal. Und da sind entweder totale Grützproduktionen oder auch ohne Ende geile Produktionen bei rausgekommen. Dazu Buchempfehlung kennt ihr bestimmt, Choosing Death. Kennst du dieses Buch, vom Decibel Magazin rausgekommen ist? Oh, Alter, The Improbable History of Death Metal and Grindcore. Kann ich extrem empfehlen. Kannst du die hier für einen Apfel und ein Ei, glaube ich, bestellen oder so im Softcover.
Sehr gut.
Das kommt über Verlag vom Decibel Magazin raus. Da wird da auch drüber gesprochen, dass da halt viele junge Musiker halt sagen so, ja, und ey, wir hatten einfach keine Kohle. Wir sind hier in Bad Salzuflen ins Studio gegangen und dann klang das halt einfach so. Und das Geile ist, die haben das dann oft auch gar nicht hinterfragt, sondern das war dann halt unser Demo. Das ist so. Und mittlerweile halt natürlich totaler Kult-Sound. Ist genauso, ey, wenn man jetzt sagt so, ey, irgendwelche Leute rennen in ein Studio und die haben jetzt irgendwie eine frühen 90er-Jahre Black-Metal-Platte dabei und sagen, ey, kannst du das bitte genau so machen? Die Protagonisten von damals würden sich an den Kopf sagen, Sachen so, Alter, wir hätten das selber gerne anders gehabt oder so, ey, das war ein Zufallsprodukt, so, weißt du, mach doch bitte dein eigenes Ding, aber genau das passiert nicht, dieses mach doch bitte dein eigenes Ding.
Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Metal und das hast du, ja, also doch Metal besonders ja auch, ist so ein Nostalgie-Genre, ne, und ich beklag mich darüber ja auch gerne und viel, aber zu dieser Nostalgie gehört eben auch, dass man knallhart die Soundästhetik, die zu dieser Nostalgie passt, halt durchzieht. Ja, und das
eins zu eins kopiert.
Und das sorgt natürlich dafür, dass es einfach, es ist einfach nicht spannend. Es ist, keine Ahnung, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen müde. Ich habe das Gefühl, dass viele Sachen, die rauskommen, kann ich mir nicht mehr anhören. Ich weiß, es ist so eine gewisse Enttäuschung. Und es hat eben auch viel mit der Produktion zu tun. Aber die Frage ist halt auch, geht's nicht irgendwie auch anders so? Weißt du, ich meine, gibt's nicht irgendwie wenigstens Sweet Spots?
Natürlich geht es
anders. Ich meine, klar, im Metal Underground muss man auch dazu sagen, es gibt schon auch viele Bands, die quirky Produktionen haben immer noch. Ja, also das.
Was ist das für ein Wort? Was bedeutet
quirky
das?
Quirky bedeutet eben auch so ein bisschen eigenartig. Ja,
es sind aber Bands, die tatsächlich eher in so, nicht in einem Subgenre, sondern eher in einer Subkultur zu Hause sind, habe ich das Gefühl, dass man so Produktionen hört, wo die bewusst keinen Fick geben oder halt irgendwie bewusst einen großen Fick geben und versuchen halt irgendwie was auf die Beine zu stellen, was halt Ja, halt eben Thinking Outside the Box, wie der Ami sagt.
Auf jeden Fall. Aber auch da findet man natürlich immer mal wieder so nostalgische Sachen. Ne? Man findet, keine Ahnung, Sachen, die klingen auf einmal wieder wie eine alte Emulation-Platte und so. Ne? Und das ist halt so ein bisschen, es ist immer schwer zu unterscheiden, wer hat sich wirklich hingesetzt und versucht, so ganz klar sein eigenes Süppchen zu kochen, oder wer hat gesagt, so ja, eigentlich wollen wir als weirde Death Metal Band jetzt auch wieder so klingen wie Emulation früher, so, ne? Das ist immer schwer, keine Ahnung, schwer zu eruieren.
Genau, und wenn du sagst, so alte Emulation als Beispiel oder frühe Dark Throne oder solche Sachen, so, ne? Wenn du den Sound genauso machst wie die, dann finde ich das auch geil. Ich höre mir das total gerne an. Nur zwing mich nicht, mich zu entscheiden. Im Zweifel werde ich mir immer das Original geben. Es gibt also dementsprechend, ey, das kannst du machen, und ich kann das total verstehen, wenn das euren Soundvorstellungen entspricht, aber dann kann ich das nicht viel ernster nehmen als eine Tribute-Band fast. So, weißt du, dann ist das halt so, im Zweifel höre ich mir dann immer das Original an. Das hatten wir mit der Zuhörerfrage ganz am Anfang, so, ey, was kann ich machen, wenn ich meine Band irgendwie an den Start bringen würde, oder was würde ich heute machen, so. Alter, da gehört die Soundästhetik natürlich dazu. Guck nicht, was alle anderen machen, und kauf dir irgendwie das Equipment, sondern arbeite A, mit dem, was du hast, oder mit dem, was du persönlich geil findest. Auch wenn das erstmal konträr und gegensätzlich scheint zu Bands, die du selber gut findest. Denn egal wie gut du Band XY findest und wie sie dich beeinflussen, du wirst es eh nie schaffen, genau so ein geiles Produkt in genau derselben Kerbe abzuliefern. Deswegen mach lieber gleich dein Ding.
Absolut. Mich hat vor ein paar Monaten, kurz vor Steve Albinis Tod, bin ich mal wieder über seine Studio-Videos gestolpert. Der hat ja eine Zeit lang immer mal so unregelmäßig Videos rausgebracht, wo er so ein bisschen erzählt, wie er Sachen aufnimmt. Und ja, was mir da total imponiert hat, das erste Video, was ich gesehen habe, da ging es natürlich um Gitarrenaufnahmen. Und dann stellt er sich vor so ein Amp mit einem Mikrofon und stellt dieses Mikrofon 12 Zoll vom Amp weg und sagt, this is a typical working distance for a microphone. Da dachte ich so, aha, ist ja interessant. Definitiv nicht im Metal, so, weißt du, wie ich meine? Ja, also mir hat das extrem imponiert zu sehen, dass man verzerrte Gitarren auch ganz anders aufnehmen kann, als wir das im Metal gewöhnt sind, eben wie vorhin schon gesagt, diese Close-Mic-Geschichte, auf die man nun mal immer zurückgreift. Und natürlich ist der Gitarrensound dann weniger tight, so. Aber du hast ja auch trotzdem noch, darf man nicht ganz vergessen, wenn du eine Produktion hast, du hast ja trotzdem noch die Möglichkeit, auch ein bisschen zu editieren. Vielleicht steckt der Charme darin, dass die Aufnahme ein bisschen weniger tight ist, und dann editierst du es halt ein bisschen tighter vielleicht, als es aus dem Speaker oder aus dem Mikrofon kommt. Aber vielleicht ergibt das schon irgendwie einen qualitativen Unterschied in deiner Soundästhetik, der dich abhebt von anderen Bands, so, ja. Und ich denke mir einfach, ich habe dieses Video gesehen und dachte so, ja, eigentlich gibt es nichts Falsches. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Allein diesen Gedanken zu haben, ey, ich hätte jetzt Bock darauf, damit auch rumzuexperimentieren und rumzuprobieren, also inspiriert mich mehr, als daran zu denken, meinen Camper wieder einzustöpseln bei der nächsten Produktion und einfach auf Go zu drücken, so.
Dazu animiere ich dich ja quasi seit Tag 1. Ne? Wir haben ja unsere ersten Folgen, Oldschool versus New School, und hast du nicht gesehen. Und ich bin ja genauso auch eher Team Steve Albini. Jetzt muss man zu Herrn Albini, rest in peace, natürlich auch noch sagen, um jetzt einfach mal 12 Zoll, by the way, sind, was weiß ich, so 30 Zentimeter oder so, um Mike bei einem Gitarrenrecording, also wirklich dem Mikrofon und dem Amp eine gewisse Distanz zu schaffen, brauchst du natürlich eine andere Komponente, die meisten Leute nicht haben, und zwar einen wirklich gut klingenden Raum. Denn wenn du da irgendwie 30 Zentimeter zulässt, kriegst du extrem viel von den Reflections von der Wand zurück. Und der hat natürlich ein ultra geiles Studio gehabt mit ultra geilen Aufnahmeräumen. Und dann kannst du natürlich sowas auch eher machen. Wenn du aber eine Platte aufnimmst, und da Props an Moses Schneider, der hat ja mal so ein Buch oder so ein Guide gemacht, wie so Bands hier, weißt wer das ist, ne? In Deutschland, der Engineer. Mhm. Also wie man halt was. Quasi auch im Proberaum bei sich selber auch irgendwie mit begrenzten Mitteln eine geile Produktion machen kann oder irgendwie sich aufnehmen kann. Und das ist halt genau das Ding. Gerade irgendwie junge Bands, kleine Bands oder auch Bands ohne Budget oder auch Leute, die einfach das komfortabler finden, die bei sich selber im Proberaum oder bei sich zu Hause aufnehmen wollen, da ist man manchmal einfach gezwungen, das Mic auch direkt vor den Amp zu knallen, und man hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel, ja, Möglichkeiten, da irgendwie groß zu experimentieren. Und ich finde das auch wichtig zu sagen. Und das zweite Ding ist halt zu Steve Albini. Ich finde den Typen über alles geil. Er hat Wahnsinnsplatten gemacht, der Mann. Aber der ist halt auch schon so, ja. Also der behauptet auch so Sachen, so das SM57 ist für mich kein Mikrofon. So, weißt du, also der nimmt sich nahm sich selber auch schon sehr, sehr ernst in seinem ganzen Habitus. Kann er sich ja auch erlauben, finde ich cool. Für mich persönlich ist das SM57 das beste Mikrofon aller Zeiten. Ich habe zum Beispiel die Vocals für das neue Manta-Album komplett, und ich habe wirklich teure Mikrofone zu Hause, komplett mit einem richtig schäbigen, abgerockten SM57 in der Hand aufgenommen, weil ich die Vocals einfach so direkt und abgefuckt wie möglich haben wollte. Und es kommt darauf an, so, und ich sehe das mit Gitarrenpedalen genauso, für mich gibt es keine schlechten Distortion-Pedale. Es gibt halt einfach nur den richtigen Einsatzort und Zweck und Zeit und eben selbiges nicht. Und so sehe ich das halt manchmal auch.
Ich denke halt auch, dass man mit Sicherheit viele Sachen auch kombinieren kann. Ja, es gibt ja, wie soll ich sagen, es gibt so viele Plugins, aber du kannst ja auch zum Beispiel vor ein Plugin auch noch immer Pedale schalten. Du hast mir letztens erzählt, dass du das Tone King Plugin total gut findest und davor zum Beispiel, dass das auch eine gute Pedal-Plattform ist. So, weißt du, wenn man als Band, ich verstehe ja, dass Leute auch nicht die Möglichkeit haben, sage ich mal, jetzt immer ja sich irgendwo in ein geiles Studio einzumieten und jetzt total hier den großen Zampano zu machen und rum zu experimentieren. Aber ich finde oder ich glaube, dass man auch in diesem Home-Recording-Bereich noch viel Spielraum hat, den die Leute eben nicht ausreizen.
Unbedingt. Und du musst natürlich aber als erstes also entweder ein trainiertes Ohr haben, mhm. Oder den Willen mitbringen, selbiges zu trainieren durch Experimente.
Genau.
Und das genau habe ich gemacht, jahrelang. Also ich glaube von mir, dass ich behaupten kann, dass ich gut bin in Gitarrentracking, Gitarrenrecording. Weil ich halt einfach mittlerweile viel Equipment habe und damit meine ich nicht teure Preamps, habe ich auch, aber das ist gar nicht das Wichtige. Sondern das Wichtige ist, dass ich unterschiedliche Boxen mit unterschiedlichen Speakern habe, mit unterschiedlichen Mikrofonen, die ich dann kombinieren kann. Und ich habe schon Sachen bei mir in der Küche aufgenommen, im Wohnzimmer aufgenommen, in meinem Schlafzimmer. Ich habe 4-12er, 2-12er, 2x10er. Meine Lieblingsbox für Overdubs und Leads ist eine 1x12er, die ich extra dafür selber gebaut habe. Und dafür muss man natürlich erstmal so diesen Horizont erweitern, dass man sagt, so Alter, wenn ich eine Platte machen will, wo nicht alles genauso klingt wie bei Tech-Death-Metal-Band XY oder Genre-Band XY, dann muss man liegt das in den wortwörtlich in der eigenen Hand. Und ich habe, glaube ich, relativ viel riskiert. Ich habe auch Sachen aufgenommen, die haben nicht gut geklappt. Das musste ich dann alles neu machen. Und dabei aber auch sehr viel gelernt, eben durchs Probieren. Und richtig los ging das eigentlich bei mir 2020 oder 2019, als ich die Gitarren eingespielt habe, alle zu Hause. Als ich entschieden habe, ich möchte meine Gitarren nur noch zu Hause bei mir selber machen, weil ich da die Zeit und auch die Muße und den Spaß am Experimentieren habe, zu der Manta-Cover-EP, die wir gemacht haben, die Grungetown Hooligans 2, da sind meiner Meinung nach unglaublich geile Gitarrensounds drauf auf dem Ding, weil ich da einfach die Zeit und den Bock drauf hatte, auch über alte Vintage-Fender-Kombos Black Metal oder ultra verzerrte Gitarren und so aufzunehmen und das macht mir bis heute am allermeisten Freude, am ganzen Musikmachen überhaupt, das eigentliche Produzieren, Gitarrensounds zu finden und einfach irgendwie das zu machen, was jetzt irgendwie nicht jeder gemacht hat. Also ganz bewusst wie so ein Kartenspiel oder so ein Mikado-Spiel, alles durcheinander zu schmeißen und immer von Null anzufangen. Deswegen ist auch, immer wenn ich neue Gitarren aufnehme, dann verstelle ich alle Preamp-Einstellungen, pack alle Mikrofone wieder in den Schrank und fangen ganz von vorne wieder an. Dass ich jetzt bloß nicht irgendwie die alten Pfade wieder komplett zurücktrampel. Das muss man natürlich aber auch sagen, es gibt so ein paar Klassiker. Und so ein Klassiker für einen guten Gitarrensound ist halt auch einfach für mich ein SM57 Cap Edge Vintage 30 in einem 412er Cap oder an einem Greenback Speaker. Und da ist auch überhaupt nichts falsch dran. Für mich sind eher die Gewürze drumherum. Und das kann ein Overdub durch einen kleineren Amp sein. Das kann ein interessanteres Verzerrerpedal sein oder auch mal ein kaputtes Verzerrerpedal oder auch ein gut klingender offener Raum sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich merke auch, je mehr ich natürlich mit Pedalen auch rumexperimentiert habe über die letzten Jahre, dass du natürlich auch viel mit Amps zum Beispiel gerade, also als jemand, der Metal spielt, ja, und der sehr, sehr viel Gain gerne hat, man kann schon auch viel erreichen mit Amps, die eigentlich überhaupt keine Metal-Amps sind, sondern die vielleicht gerade so crunchy die so ein bisschen Edge of Breakup oder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Rock-Crunch haben. Da kannst du mit, nicht nur mit Boosts, aber auch mit Distortion-Pedalen davor und so weiter. Du kannst so viel machen. Du kannst mehrere Pedale, die Gain erzeugen, vor einen Amp schalten, ja, und Gain-Stacking und so weiter und so fort. Du kannst, finde ich, mit relativ einfachen und auch günstigen Möglichkeiten, muss man dazu sagen, Pedale sind jetzt so teuer nicht, kannst du für, keine Ahnung, 200-300 Dollar vor irgendeinem Amp von deinem Papa sozusagen, der noch im Keller stehen hat, kannst du wahrscheinlich auch einen relativ geilen, uniken High-Gain-Sound zaubern, so.
Ganz wichtiger Punkt hast du da gerade angesprochen, so, du stehst auf total viel Gain und du layerst ja auch deine Gitarren, das heißt, du packst mal ein paar Gitarren übereinander, damit es einfach fett wird. Ganz, ganz wichtig, weniger Gain ist mehr. Das ist total wichtig. Wenn jede einzelne Gitarrenspur total verzerrt ist, habt ihr am Ende des Tages nur noch ein total dünnes, total ungefährliches Zischen. Wenn ihr aber alle wenn ihr die Amps irgendwie layert und die sind alle so gerade über dem Breakup irgendwie, oder haben einen guten Crunch und wenn ihr die dann layert, so, dann wird es richtig böse, brutal.
Wir lernen tatsächlich gar nicht so viel. Wir haben, also was Rhythmusgitarren angeht, statt tatsächlich immer nur eine Hard rechts, eine Hard links und ansonsten nur in der Mitte immer mal was dazu. Will ich aber auch ändern. Also,
und dann in der Hook, dann in der Hook aber auch keine extra Add-ons?
Nö. Also nicht
Da bin ich Popschwein.
Nicht Rhythmusgitarren,
da bin ich
oder Popschwein. So. Will ich aber alles
Da bin ich totales Popschwein.
Ist auch cool.
Da stehe ich zu sehr auf Popmusik. Also wenn die Hook kommt, die Hook muss fliegen. Mhm. So. Und gerade da, finde ich, kann man dann sagen, so, wenn man schon links, rechts seine typischen Standard 4x12er Wuchtgitarren hat, dann kann man halt irgendwie in den Hooks was dazu addieren, dass das Ganze halt irgendwie abhebt und dreidimensionaler wird. Und dafür mir ganz spezieller Tipp, dafür nehme ich immer 10-Inch-Speaker. Mhm. Weil Wand ist einfach, aber so eine Dreidimensionalität und dass eine Hook fliegt, dafür nehme ich lieber die kleineren Speaker.
Ja, interessant. Also ich will auf jeden Fall mit solchen Sachen auch mehr experimentieren. Denn wie gesagt, so Hard Left, Hard Right, High Gain Gitarre habe ich schon immer gemacht. So, weißt du, ich meine, habe ich komplett durchgespielt. Ja. Zeckt mich nicht mehr so an. Wir hatten beim letzten Mix, als Raphael unser Album gemixt hat, der hat auch gesagt, so Alter, es ist zu viel Gain auf den Gitarren, könnte die nochmal reampen und wir hatten einfach keinen Bock. Er hat es dann hinbekommen. So.
Aber genau das, was ich sagte, ja, das fiel ihm also auch.
Ja, auf jeden Fall. Er meint, es ist eigentlich zu viel so. Ne? Und der Punkt ist, da würde ich auf jeden Fall auch rumexperimentieren. So. Ich will grundsätzlich, also man merkt es ja in der ganzen Folge, ich will auch rumexperimentieren mit dem Fasspedal und einmal probieren. Ich hab ein Fasspedal, was tatsächlich auch relativ geil distorschen kann, was sogar mit meinem Tuning halbwegs funktioniert. Einfach mal machen. Einfach mal eine Spur aufnehmen, anhören, auschecken. Ist es geil, dann warum nicht so?
Wenn du das nächste Mal wirklich im großen Stil Gitarren aufnimmst, ich würde ja mit absoluter Liebe da mal ein Mäuschen spielen und würde vorbeikommen und selber mal ein paar Vorschläge in den Raum schmeißen. Das würde mir allergrößte Freude machen, da mit dir in Portland Gitarren zu tracken, weil das natürlich auch ein Genre ist, mit dem ich selber wenig zu tun habe und das macht es ja noch viel geiler. Ja. So, weißt du, wenn du da so jemanden ransetzt, sagt so, Alter, wie würdest du die Gitarrensounds machen, dass du halt eben nicht so die verlässlichen Wege gehst, so, ne? Und da hätte ich große Lust zu. Also müssen wir mal gucken, aber da hätte ich echt Bock drauf, dass wir mal richtig ordentlich zusammen Gitarren aufnehmen. Und jetzt will ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel über mich sprechen, aber wir haben jetzt zum Beispiel, erst von der neuen Manta-Platte einen Song draußen, die Halsgerichtnummer. Und witzige Anekdote, Irinsch und ich haben das halt komplett auf die Spitze getrieben, dieses man will nicht irgendwie, dass das denn wieder gleich klingt. Wir sind original hier ins Studio gegangen, auch in ein kein großes, geiles, großes Studio. Wir haben nicht mal unsere Instrumente mitgebracht. Nichts. Mhm. Wir sind einfach rein, sagen so, Alter, wir nehmen da jetzt eine Platte auf, Punkrock-Style, nur mit den Sachen, die wir da finden. Und dann habe ich zum Beispiel, man kennt das ja, ich habe ja sonst immer gerne auch insbesondere im Studio, weißt du, meine Petersburg Power Amps und hast du nicht gesehen, große Boxen. Der ganze Gitarrensound der neuen Manta-Platte ist auf der einen Seite eine kleine 1x12er-Box mit einem alten 70er-Jahre-Orange-Amp links und auf der anderen Seite ein Fender Deluxe Reverb, auch 1x12er, so ein Vintage-Fender-Kombo. Auf der einen Seite ein Boss DS2 Turbo-Distortion, auf der anderen Seite eine Ratte. Und in der Mitte halt einfach Bass gespielt über so einen popeligen Solid-State-Amp, der da rumlag.
Ja.
So, einfach so mit. Und vor jedem Ding nur ein Mikrofon und zwar ein SM57 und das ist der geilste Gitarrensound, den wir seit Ewigkeiten hingekriegt haben Und die Drums auch, anstatt dass Erinsch seine riesigen, fetten, riesen Yamaha-Kessel mitbringt. Ja, was haben wir denn für ein Schlagzeug? Ja, das haben wir. Haben wir natürlich erstmal herzhaft gelacht und dann der Sound hat uns völlig umgehauen. So ein 60er-Jahre Beatles-Drumset. So, weißt du, mit so einer ganz kleinen, dünnen Snare und so einer 20er-Mini-Kick-Drum und auch so sehr kleine Toms, sehr kleine Becken. Aber auch total wenig Mikrofone dran gemacht und der Raumsound hat das dann halt gemacht. Ultra brutal, total geil geworden. Also das kurz für die Leute da draußen, die das interessiert, was so Gear, was wir benutzt haben, das war halt auf jeden Fall eine totale Offenbarung. So wenig Spuren wie möglich, so wenig Mikrofone wie möglich und halt einfach echt, kann ich nur jedem empfehlen. Geht ins Studio und ja, wir benutzen das, was wir da finden und das wird euch dazu zwingen, dass eure Platte anders klingt als die letzte und nicht unbedingt wie Band XY.
Ja, das hast du schön gesagt. Aber ist ja cool zu hören, dass das, ich sag mal, als Band, die, ihr seid ja eine Band, man kann so ein bisschen so eine Karriereband in dem Sinne, ja. Es ist euer Lifestyle quasi, Band zu sein. Ihr seid auf einem großen Metal-Label. Das
musst du mir kurz jetzt bitte erklären, was du da meinst.
Was ich damit meine ist,
eine Karriere.
Was ich damit meine, ist eine Band, die Fulltime Mucke macht sozusagen, ja, also eine, ja, das, ja, das meine ich damit ganz einfach so und ich finde es cool zu sagen, so ey, bei wie viel der Album ist das jetzt, was ihr jetzt rausbringt, das fünfte?
Das ist das fünfte Album, mhm, und dann gab es sogar noch halt, wie gesagt, diese Grunge-Coverplatte, ja, und so, eine EP noch dazwischen, so, ne, also fuck.
Ja, ja, finde ich grundsätzlich sportlich so zu sagen, so als Band, die auf dem großen Metal-Label ist und ihre fünfte Platte macht, zu sagen einfach so, ja, wir gehen jetzt hier ins Studio und lassen uns halt überraschen, so. Ist cool, aber genau das ist die Attitüde, die ich halt meine. Weißt du, ich meine so ein bisschen...
Props ans Label, aha, auch, weil als ich Bart, Grüße gehen raus, an Metal Blade ihm gesagt habe, so pass auf, wir machen jetzt wieder eine Manta-Platte und die letzte Platte, die Pain is Forever, war ja sehr groß produziert. Große Pose, großer Sound und hast du nicht gesehen. Wir gehen übrigens ins Studio und wir bringen übrigens nichts mit und die soll halt auch eigentlich am besten Fall recht kaputt klingen, das Ding. Also wird sehr Punkrock. Und er sagte so, ja, Alter, das wird eh geil, mach mal wie ihr wollt. Das muss man natürlich auch, dass du Leute beim Label hast, die einen darin bestärken, so, dass man einfach auch macht und abliefert. Weil für mich war ganz klar, ich kann nicht nochmal so eine Platte machen, die einfach nur groß und dick und fett klingt, sondern ich will jetzt eine Platte machen, die auch irgendwie vom Sound ein bisschen gefährlicher ist.
Ja, und das ist, finde ich, eine gute Einstellung. Eine gute Einstellung als Band, vor allem als Band, die quasi schon ein bisschen etablierter ist, eben nicht auf die Standards zurückzugreifen und so weiter und so fort.
Ich glaube, das wäre uns auch nicht gut bekommen. Ich glaube, irgendwie, das kann man auch nur, also klar, du hast denn dein Zielpublikum, die sagt dann ja super, Daumen nach oben und so, aber du musst ja auch selber irgendwie für dich die Sache interessant
halten. Genau das ist es.
Das ist wie eine Ehe. Du bist ja Ewigkeit mit demselben Partner zusammen. Da muss man dann auch mal sich ein schönes Höschen anziehen oder so. Oder halt mal gar nichts mitbringen ins Studio.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist, ich denke, man kann sich da als junge Band auch was von abgucken, definitiv so.
Was mich interessieren würde, Simon, was hältst du von so Sachen? Und ich würde dich gerne fragen, was du glaubst, was die Beweggründe dafür sind, wenn Bands nach 20, 30, 40 Jahren sich dazu entscheiden, mir gefällt der Sound meiner Platte überhaupt nicht. Und das ist ja im gar nicht, also das ist ja sehr common, also das gibt es sehr oft, dass Leute so damit geworben, remastered, mhm, oder so. Weißt du, und das kann ja auch manchmal total sinnig sein, weil es ist total geile Musik und die war grottig gemastert und neu gemastert, klingt sie fett und schön und groß und geil. Es macht total Sinn. Der nächste Schritt ist dann so geremixed. Und da hört, denke ich dann schon immer so, Alter, wirklich, was soll denn das so? Das ist ja ein Zeitdokument. Warum willst du das jetzt irgendwie im Nachhinein verändern? Das ist, sagt der Künstler nimmt sich ja immer sehr, sehr wichtig, sagt so, ja, ich war da nie zufrieden mit und ich glaube, es steckt so viel Potenzial. Ja, aber dann mach eine neue Platte irgendwie. Und das Allerschlimmste ist, oder ich will das jetzt noch gar nicht bewerten, deswegen wollte ich dich fragen, was hältst du von Künstlern, die dann einfach mal 30 Jahre später sagen, ey, wir spielen eine Platte nochmal neu ein, gänzlich neu und bringen die nochmal neu raus. Jüngstes Beispiel hier, die Cavalera Brothers, hier Max und Igor mit Schizophrenia war das, glaube ich.
Kann sein, ja. Ich habe es nicht verfolgt.
Was ist der Beweggrund? Warum?
Ja, also erstmal, ich hatte bei einem Total Dissonance Worship Release dieses Vergnügen. Und zwar habe ich ja auf Platte neu veröffentlicht nochmal die Solace von Ion Dissonance. Und da hat der aktuelle Bassist, der in einem Studio arbeitet, die ganze Platte von Grund auf neu gemixt. Die alte Platte oder die alte Version der Platte klang ziemlich raw und auf jeden Fall sehr imperfekt, ja, aber hatte dadurch auch einen ziemlichen Charme. Die klang dadurch auch irgendwie mehr Grindcore. So, und jetzt der neue Mix ist auf jeden Fall deutlich moderner. Man hört Sachen auf der Platte, die man in der alten Version überhaupt nicht rausgehört hat. Das ist natürlich cool, ja, und ich verstehe auch, dass die Band das will, dass man vielleicht hört, was die da auch gespielt haben, oder besser hört, was die gespielt haben. Der Bass war vorher sehr, sehr schwer auszumachen, ist jetzt besser auszumachen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist, dass die Produktion eigentlich noch zu modern geworden ist. Die Leute sind darauf sehr, sehr positiv angesprungen, fanden das super, aber ich finde, so ein bisschen hätte man den rohen Charme vielleicht behalten können. Ein bisschen mehr, weißt du, ich meine? Aber ich bin halt auch Fan. Ich bin halt Überfan der Platte und für mich für mich schwingt da auch eben eine gewisse Nostalgie wahrscheinlich mit und für jemanden, der nicht so eine enge Bindung zu der Platte hat, ist das vielleicht einfach ein Riesenvorteil. Wenn Bands ihre Platten komplett neu einspielen, ja, ich weiß nicht, was. Es ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Oft, was man aber eben nicht vergessen darf, ist, dass wahrscheinlich früher eine Charakterproduktion gemacht wurde, B, eine Energie eingefangen wurde, als die Typen halt fucking 21 waren und eben nicht 54, ja. Weiß nicht, ob.
Tausend.
Ja, das ist halt so, weißt du, ich meine, ich weiß nicht, ob man diese Energie und die Magie.
Also, was ist der Beweggrund? Also, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ich weiß es nicht.
Also, ist es ein Marketing-Move? Es kam dann ja über Nuclear Blast raus, glaube ich. Ist es ein Money-Grab? Ich weiß es nicht. Ich will das auch niemandem vorwerfen, aber so richtig, ich habe es einfach nicht verstanden. Jetzt halt auch im Fall von Sepultura, deren alte Platten ja wirklich Charakterproduktion sind, in dem Sinne, dass das auch nicht unbedingt alles geil klingt, aber ultra real halt. Und vor allen Dingen 1:1 nach Sepultura. Und darum geht's ja. Und das habe ich halt wirklich nicht begriffen, was das so der. Ich kann einen Remix dahingehend verstehen, wir haben das ja bei der letzten Platte genauso gemacht, da haben wir in dem Moment, wo die Platte rauskam, im limitierten Boxset, haben wir gesagt, wir bieten einen kompletten punkigen Vierspur-Tape-Mix an. Das war eine geile, witzige Idee. Und das ist ja auch was anderes, weil es zum selben Zeitpunkt rauskam wie die eigentliche Platte. Mhm. So, das ist jetzt kein im Nachhinein, kein Remix oder so. Aber so eine Platte komplett neu einspielen, also ich weiß nicht, hätte ich auch als Musiker überhaupt gar keinen Bock drauf.
Nee, ich auch nicht, hätte ich wenig Bock drauf. Ich sag mal so.
Remixen kann ich vielleicht noch verstehen. Das könnte, weil man sagt so, ey, das könnte vielleicht lustig sein oder ich könnte damit Sachen machen, in dem Gewand noch nie gehört. Ob das jetzt außer ein Die-Hard-Fan jemand braucht, bleibt mal dahingestellt. Aber ich kann verstehen, dass das zumindest aus Musiker- oder Engineer-Produzenten-Sicht vielleicht Spaß machen könnte.
Ja, und eine Herausforderung ist und so weiter und so fort. Ich verstehe das schon auch. Wir haben ja auch, wie du gerade beschrieben hast, mit Manta, wir haben ja unsere letzte Platte auch als Remix nochmal rausgebracht. Das war halt ein Happy Accident, so weil wir gemerkt haben, dass die Spuren irgendwie so wie wir sie angeordnet haben, irgendwie schon cool klingen und man relativ wenig machen musste, um daraus eine organischere Produktion zu machen. Hat einfach Spaß gemacht, war jetzt kein Projekt, weil wir mit irgendwas unhappy gewesen wären in der Hauptproduktion. Das sind einfach, keine Ahnung, man kann die Platte auf zwei verschiedenen Wegen hören. Ist Fanservice am Ende des Tages, so ja, muss man schon sagen.
Wenn ich mir die erste Manta-Platte anhöre, die Death by Burning, also den Sound finde ich jetzt auch nicht, also da denke ich mir auch so, ja, also hätte ich vielleicht jetzt auch anders gemacht, aber ich würde niemals irgendwie das ändern wollen, weil das ist auch eine Charakterproduktion und das haben wir halt einfach so, die Band war ein paar Monate alt, ja, stellen wir unsere Sachen auf und nehmen das irgendwie auf. Mhm. Und dann Timo, Grüße gehen raus, von der Wellenschmiede hat das dann gemischt und das ist ja auch geil, aber das ist halt auch eine totale Charakterproduktion, weil... Also ich wüsste überhaupt nicht, wie ich diesen Sound beschreiben soll irgendwie. Also es klingt schon, also wirklich strange auch für mich. Und die zweite Platte, dann haben wir versucht, das irgendwie anders zu machen, ist dann auch eine totale Charakterproduktion geworden. Und dann wurde es irgendwie gefühlt für die dritte und vierte Platte einfach nur sehr, sehr fett und sehr, sehr groß. Und die neue Platte jetzt geht definitiv wieder so einen großen Circle zurück zum Anfang. Einfach zu sagen so, ja, also... Das ist jetzt nicht überzogen fett oder so. Also es ist natürlich geil, drückt und schiebt und ist geil aufgenommen, aber es lässt definitiv mehr Platz für auch Imperfections, wie du gesagt hast.
Ja. Weißt du, um mal ein bisschen zum Punkt zu kommen, es gibt einen Produzenten, den ich sehr interessant finde, Dave Otero. Der nimmt unter anderem, also der ist am bekanntesten für Sachen, die ich eigentlich am wenigsten mag, soundästhetisch. Der hat zum Beispiel gemacht Cattle Decapitation, diese Band Arch Spire, das ist halt wirklich, die extrem schnell sind. So, das ist alles so extrem ausproduziert, dass wirklich kein Leben mehr in der Produktion ist. Dave Otero hat aber auch unter anderem Primitive Man aufgenommen. Die Caustic von Primitive Man, eine der absolut obergeilsten, härtesten, asozial klingendsten Platten überhaupt. Und ich weiß, ich höre diese Platte und denke so, ja, würde diese Art von Sound, so ein fetter Sound für das funktionieren, was ich mag, ja, so super viel Low End, super viel Bass, ja, alles ist fett. Und dann sind auf der Platte aber halt auch Blastbeats drauf und natürlich klingen diese Blastbeats irgendwie nicht, also ich meine gar nicht tight von der Performance, sondern wirklich von der Aufnahme. Die Aufnahme ist träge, aber
knallt
aber
nicht.
Aber geil, es ist irgendwie geil, weißt du, wie ich meine? Es hat deutlich mehr Leben als ein Blastbeat auf einer Archspire-Produktion. Und es ist trotzdem aggro und trotzdem geil. Und ich denke mir so, Alter, irgendwo gibt es auf jeden Fall einen Sweet Spot, den man da finden kann. Oder es gibt Wege, wie man diese Sounds auf andere Genres anwenden kann. Und es wird auch trotzdem geil. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die ich mir persönlich unbedingt stellen will. Und deswegen, ich nehme gerne dein Angebot an, auch zum Gitarrenaufnehmen herzukommen oder zum, was weiß ich, Reamp oder was auch immer, dass man einfach mal was Geiles macht und rumbastelt und rumexperimentiert. Ich habe mega Bock drauf. Mal sehen, ob ich den Rest meiner Band davon überzeugen kann. Wir werden sehen.
Was wir vielleicht auch nochmal kurz eben anschneiden müssten, sollten oder könnten beleuchten, ist: Glaubst du, Bands, die in einem gewissen Genre bekannt sind, jetzt sagen wir so moderne Metal-Produktion, so, ne? Es gibt ja, wenn ich an modernen Metal denke, denke ich jetzt nicht immer nur an Tech Death Metal, sondern ich denke halt auch an diese große Mid-Clutch-Metal, Parkway Drive und solche ganzen Geschichten, so, weißt du? So Deathcore und solche ganzen Sachen, was ja auf riesigen Bühnen funktioniert, riesige Touren und hast du nicht gesehen. Glaubst du, solche Bands könnten sich, also die Fans, wie soll ich das jetzt ausdrücken, sehr vorsichtig, die sind ja sehr an so eine gewisse Ästhetik gewöhnt, dieser Künstler. Es fängt mit den Frisuren, mit dem Bühnenoutfit, mit der Bühnenshow und nicht zuletzt genau mit dem Sound fängt es an oder hört es auch auf. Also die Überraschungen hören da ganz bestimmt sogar auf. Glaubst du, solche Bands können sich das überhaupt leisten, zu sagen, so Alter, hier die neue Parkway Drive kommt mit einem Primitive Man Sound? Weil die haben ja richtig was, ganz kurz, die haben ja richtig was zu verlieren, dass einfach Leute sagen, so Alter, ja, ist ja toll, könnt ihr euch jetzt ein Ei drauf pellen, dass ihr euch total soundmäßig irgendwie mal was Neues riskiert habt, so, aber wir wollen das überhaupt nicht. Und ich glaube, viele Bands ändern das nicht, weil sie wissen, ey, wir können uns das aus kommerzieller Sicht nicht erlauben und wie sagt man so, never change a winning team.
Ja, also klar, es ist sicherlich ein Problem, aber ich spreche ja auch nicht nur über solche großen Bands, ja, man findet ja leider...
Nee, aber ich finde es gerade da auch interessant, weil wir... Der Mainstream ist ja ein ganz großer Mitgrund, warum es überhaupt kein Fortschritt oder Alternativen im Sound sich entwickeln. Ja. So, ne, weil der Mainstream ist ja auch das, der das an die Undergrounder, True Schooler von morgen ranträgt. Jeder hat mal mit Machine Head oder mit Metallica oder Slipknot angefangen und ist dann irgendwie weiter ins Subgenre abgedriftet oder eingetaucht und findet vielleicht Gefallen daran, auch mal was anderes zu hören. Eigentlich ist es doch gerade an diesen großen Bands mal was zu ändern. Und da, es gibt diese geilen Clips, kannst du dir auf YouTube angucken, von 1993, als Nirvana die In Utero rausgebracht haben und dann halt einfach so ein Kamerateam irgendwo draußen rumrennt und den Leuten Kopfhörer aufsetzt. Das ist die neue Nirvana und die Leute so gucken wie so ein kaputtes Auto. Ja, das klingt jetzt aber wirklich sehr anders. Und die Band hat aber alles richtig gemacht, Alter. Den absoluten Wahnsinnserfolg mit der Nevermind. Michael Jackson von der 1 gestoßen und dann sagen so, jetzt gehen wir zu Steve Albini und nehmen die Platte live auf. So, ne? Und ich finde den, also klar, das ist, also brauchen wir nicht drüber reden, die In Utero ist ein absolutes Meisterwerk. So, ne, so von der, das gab auch nie wieder eine Platte, die genauso klingt. Und die ist dann halt gesagt, so, ey, wir wollen nicht klingen wie eine Punkband, sondern wir wollen klingen wie die Pixies oder so, ne. Und dann ist halt irgendwie dieser Bastard daraus entstanden und die In Utero. Aber das war, also gibt es das noch, Bands auf der Größenordnung Nirvana Anfang der 90er Jahre, die sagen so, ja, wir machen jetzt einfach was komplett Neues. Also ich habe das Gefühl, es gibt es vielleicht auch einfach weniger, weil die Zeit so viel schnelllebiger ist oder weil man so viel mehr zu verlieren hat. Nirvana konnten sich das ja erlauben. Mhm. Das ist ja der Punkt. Da war klar, dass die nicht jetzt von jetzt irgendwie durch eine Band ersetzt werden, die auch, also es hätte ja sein können, dass sie einfach sagen, so ja, die Leute, nee, wir hören uns jetzt lieber eine Band an, die genauso klingt wie ihr auf der Nevermind. Da, die Chancen sind heute viel höher, dass gleich wie so eine Reihe von Haifischzähnen die nächste Band nachrückt, um den Platz einzunehmen, wenn eine Band zu viel experimentiert hat. Ich hoffe, das war verständlich. Nee,
es ist verständlich. Ich finde, Nirvana ist natürlich ein... Du hast, ich finde, du hast mit was angefangen, was ein bisschen mehr relatable ist für mich. Und zwar hast du gesagt, können sich zum Beispiel so super moderne Bands, zu denen halt Produktionsästhetiken dazugehören, wie halt Deathcore, ja, können die sich das leisten, sowas nicht zu machen? Weißt du was? Kann ich aus erster Hand und aus erster Hand Erfahrung ja auch ein bisschen drüber sprechen. Als wir unsere zweite Platte mit W-Farm gemacht haben und die sehr organisch produziert war, haben es die Leute zum Kotzen gefunden.
Oh, wow.
Also wirklich, es wurde abgestraft eigentlich. Extrem viele Leute, die jüngeren Fans, haben auf jeden Fall ganz klar, so Alter klingt das scheiße. Das war wirklich so.
Die wollten einen ganz bestimmten Genresound haben.
Die wollten
ja?
Offensichtlich, genau, da gab es einen Produktionsstandard, den die quasi für sich auf die Band oder auf diesen Sound, auf die Musik angewandt haben und der wurde von dieser Platte nicht erfüllt. Und es war dadurch, kann man tatsächlich sagen, eine kontroverse Produktion. Witzigerweise, ich persönlich finde die Produktion am Ende auch nicht ganz so geil, aber aus ganz anderen Gründen, als das bei denen der Fall war. Für die war das wirklich so, die haben es nicht kapiert, wie die Bassdrum wummert ein bisschen. Ja, wie die Gitarren sind nicht endlos verzerrt. So, du hast richtig gemerkt, so, das ist, da sind Welten aufeinander geprallt und ich würde dir Brief und Siegel drauf geben, wenn das eine Deathcore-Band versucht oder ja, bei Parkway Drive, deren Musik ist so verwässert, das ist ja nun mittlerweile echt so Bon Jovi-Metalcore irgendwie. Also die können auch noch rockigere Produktionen machen und ihrer Musik den letzten Zahn ziehen. So, ich glaube nicht, dass da noch, ja, ich glaube, die haben tatsächlich wieder so ein bisschen Narrenfreiheit. Good for them, so. Aber ja, ich glaube, so in gewissen Genres ist es ganz, ganz schwer, das zu machen. Aber es gehört, finde ich, es ist auch vielleicht Aufgabe der Bands, ihre Fans so ein bisschen dann auch einfach, ihren Fans mal was Neues zu zeigen. So. Und wenn man gerade in der Band ist, die nichts zu verlieren hat, deren ganzen Leben nicht davon abhängt, ja, karrieremäßig davon irgendwie, ja, Essen in den Kühlschrank zu packen, dann finde ich, hat man doch wenigstens die Freiheit, was anders zu machen, so.
Und man, wie sagt man, wer spielt, kann auch verlieren. Beispiel St. Anger.
Ja, aber weißt du was, St. Anger so, guckt man bestimmt in ein paar Jahren auch anders drauf zurück. Es gibt ja jetzt schon Nostalgiker, die es geil
jetzt
finden.
Schon. Ja, jetzt schon, absolut. Aber ich kann mich erinnern, als die Platte, als ich das erste Mal 2003 war, das glaube ich in der Hand habe, sagst du, willst du mich verarschen?
Ja, ja.
So, ne? Aber die Dreistigkeit, jetzt gute 20 Jahre später, ist natürlich, ja, unfickbar, muss man zugeben. Ja, cooler, geiler Move. Ja,
imponiert.
So, auch wenn es mir immer noch nicht gefällt. Ja. So, aber hey, es war genau das Richtige. So, nach dem Black-Album 5 Jahre später, nee, Alter, noch viel länger.
Na, es war ja noch dazwischen Load, Reload.
Ja, ja, klar, ich meine, so, das waren jetzt ja gut, die Klammer klappe ich immer auf, aber für mich so in der Album ist so eigentlich so die Black-Phase, klar, dann gab es die Load-Reload-Phase, aber das Black-Album ist so das Album für mich vor St. Anger und da war so viel Zeit zwischen. Naja, so ist halt. Kann man auch mal verlieren und die Leute, die wurden ja auch krass damit abgestraft, waren aber trotzdem nicht deswegen unerfolgreich.
Nee, genau.
Ne? Das ist ja als große Band, kann man sich das ja erlauben und die Leute kaufen sich das denn trotzdem.
Ja.
In dem Sinne,
ja,
Simon.
Genau, W-Farm haben es auch überlebt und trotzdem noch zwei Platten danach gemacht. Alles okay, aber
Mut zum Risiko.
Mut zum Risiko, Mut zur Lücke. Ich wünsche mir mehr davon und es ist mal wieder an der Zeit, dass auch mehr davon passiert. Ey, ganz ehrlich, ich finde, wir hatten vorhin schon die richtige Idee. Ja, Death Metal Band, die Doom Band Produktionen machen, ja, oder Doom Bands, die Lo-Fi Black Metal Produktionen machen. Das wäre ja schon fresh, so, weißt du, wie ich meine. Also ich glaube, es gibt relativ einfache Mittel, an denen man sich auch bedienen kann. Einfach mal ein anderes Genre kopieren, obwohl man ganz andere Mucke macht, ist vielleicht schon ein Anfang.
Das möchte ich so stehen lassen als wunderschönes Schlusswort. Simon, danke für deine Zeit. Schön, dich gesehen zu haben. Bis zum nächsten Mal. Hauste.
Hauste, ciao.
They serve one master. That is destruction.